Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 171. Heute mit Felix, kann ich ja das schon, Doppelfelix.
Mit Doppelfelix. Mit Felix und also Felix.
Mit Makefu.
Yo.
Und mit Leadname.
Remote.
Genau, und mit meiner einer, ich bin Ingo, hallo. Und ich bin diesmal in derselben Location
wie der eine Felix. Wir haben es geschafft.
Ja, und
aber nur mit einem Felix natürlich.
Nur mit dem einen Felix.
Wenn zu viele Felix in einem Bereich sind, gibt es quasi einfach Implosion. Kann man nicht machen.
Ja, das ist dann spontane.
Außer es auf dem Kongress, dann ist wieder okay.
Stimmt.
Stimmt.
Da also außer mehr, es ist in Hamburg, genau.
Da gab's mehr Leute, die auch Felix hießen.
Ja. Nee, wir haben so böse Kritik gekriegt, dass unsere Qualität so schlecht, also die Audioqualität.
Ja,
die inhaltliche Qualität war wohl gut, aber die Audioqualität war scheiße.
Ja.
Genau, der Felix, der mir gegenüber sitzt, hat's verkackt.
Ja, ich hab's verkackt.
Yes.
Also Grund ist, wenn wir einen Remote-Podcast machen und eigentlich ist da immer das Schlimme, dass wir gleichzeitig auch noch den Stream machen. Ich glaube, würden wir nicht auch noch streamen, wäre das irgendwie einfacher zu handeln, weil da hätte irgendwie jeder sein Mumble und würde sein Mumble aufnehmen und gut ist. Und man würde es irgendwie hinterher zusammentackern. Aber dadurch mit Studio und Livestream und ein oder mehrere Personen extern und dann kommen die Personen, die extern hier sind, einmal über einen anderen Rechner ins Studio rein. Und dann nehmen die Leute zwar alle lokal auf, aber dann hat der Felix leider irgendwie seine Spur letztes Mal nicht.
Ich hab's verkackt, ja.
Korrekt aufgenommen.
Ich hab ganz viel nichts aufgenommen.
Ganz viel Stille.
Ganz viel Stille. Und die hätte man schon dazu machen können, aber es wäre halt schon komisch gewesen.
Ne? Ja, da hätten sich nur der eine Felix und ich mich unterhalten. Deswegen ist meine Spur dann auch so bekackt rübergekommen letztes Mal.
Ja.
Ich kann, wenn ich so ein, weiß ich nicht, wenn ich mal die Muße habe und irgendwie 24 überzählige Stunden irgendwo, könnte ich mich nochmal da hinsetzen und gucken, ob man das nochmal irgendwie verbessert. Aber das Problem war wirklich, dass ich dann halt den Dump nehmen musste, der hier auch auf den Stream rausfällt. Ja. Und da ist einfach, obwohl ich so eine schöne Spur aufgenommen habe bei mir lokal, also das hat dann nichts mit der lokalen Setup zu tun, weil Leute vermutet haben, es liegt vielleicht an Linux. Ich würde ja sagen, es liegt an BSD oder so.
Ja, mit BSD.
Daran lag es also nicht, sondern es liegt dann halt an dem etwas kruden Setup. Aber wir haben heute schon geredet und beschlossen, dass wir demnächst hier mal Studio mal...
Wir geloben Besserung.
Mal auf neue Füße setzen, weil
wir geloben es nicht nur, wir machen's.
Was war's? Was war Ubuntu 10.4, ne?
Also, warte, 9, glaub.
Nee, 10, ich glaube 10.4 ist es.
Warte. LSB Release. Oh, gibt's noch nicht, doch. Nee, 10.4 ist es.
Genau. Es ist halt, und seitdem hat es keiner mehr angefasst.
Ja, richtig. Seitdem läuft's quasi so, wie es ist. Ist natürlich nicht so praktisch.
Und man könnte damit viele schöne andere Sachen machen und wir geloben Besserung, ja. Das einfach nochmal zum Audio-Fuck-up der letzten Male und dummerweise, immer wenn wir so eine All-Remote schon machen, geht auch immer was anderes schief. Das ist halt das Problem. Manchmal nimmt der Felix seine Spur nicht auf, also der Makefu-Felix. Manchmal schaffe ich es irgendwie, meinen
Ding zu crashen in der Mitte oder so.
Ja, was auch schon passiert ist, dass ich halt das lokale Mikro genommen habe, statt halt, machst du so eine schöne Aufnahme und guckst, hörst es hinterher und denkst, klingt irgendwie scheiße.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Ja, was ist da schiefgelaufen? Genau. Also dann kannst du damit natürlich auch nichts anfangen. Es ist so, es ist halt nicht so einfach Knopf drücken und es passieren immer die richtigen Sachen, sondern es ist jedes Mal 3-4 Einstellungen und irgendwie geht immer was anderes schief.
Ja, ist zu viel manuelle Arbeit einfach.
Tut uns sehr, sehr leid. Wir arbeiten dran.
Der
Techniker ist informiert. Heute arbeiten wir so dran, dass wir zumindest der Felix und ich sich im selben Raum befinden und deswegen wir zwar schon mal gut klingen, was wir mit dem unserem Quotenschweizer machen. Das wissen wir dann noch nicht, weil wir brauchen ja immer jemanden in der Schweiz, haben wir jetzt gerade festgestellt. Ja? Der eine ist weggezogen aus der Schweiz und schon haben wir einen neuen Schweizer. Also scheinbar haben wir immer einen Quotenschweizer dabei.
Das stimmt, ja. Nee, Schweiz ist doch ein wichtiges Land. Also, weiß nicht genau wofür.
Wachstumsmarkt.
Was wächst ja, da? Genau. Gras oder so? Also.
Buschtomaten? Keine Ahnung.
Buschtomaten in der Schweiz. Aber die sind bestimmt total, die haben total das leckere Aroma.
Aber wenigstens können sie Tunnel bauen,
im Gegensatz
zu den
Stuttgart-Leuten.
Das stimmt, ja.
Ja. Wir sollten aber die Leute einkaufen und die sollen uns einfach den Tunnel kurz in der halben
Woche. Ich glaube, es waren auch Deutsche, die den Tunnel da gebaut haben.
Was?
Darf man nicht sagen. Das ist natürlich Quatsch.
Das nee, ich glaub, andere Leute gewesen. Ich glaube, tatsächlich geplant hat den irgendjemand, irgendwelche Deutschen, aber ist egal. Das ist ja für euch das ja, große Kanton.
Jetzt.
Das sind ja die Nachbarn, die lieben Nachbarn. Das ist ja okay.
Okay, fangen wir mal an mit anständigen Sachen, nachdem wir jetzt die ganze Zeit über Quatsch geredet haben.
Wie Quatsch? Das war Audiofu und
Tunnelbauer.
Tunnelbauer. Und was ich dazu auch noch sagen wollte, wir haben jetzt auf unserer Binärgewitter Abonnieren-Seite eine nette Übersicht, welche verschiedenen Formate wir haben und dass es die auch in dem MP3, AAC, Opus Feed gäbe und man kann sich die Sachen raussuchen, die man raushaben will.
Ja, wir haben ja jetzt mehr Formate.
Eigentlich nur eins mehr als vorher. Die West Coast Edition.
Eins mehr Formate.
Ja. Aber man kann sich aussuchen, ob man alle davon haben will oder nur einzelne davon und genau. In welchem Format. Vorher war da irgendwie nur so eine Liste von hier abonnierst auf iTunes, hier abonnierst auf Miro, hier abonnierst auf podcast.de oder so. Ja. Das haben wir jetzt alles eingestampft und gibt da jetzt da so eine kleine Matrix. Wir machen eine Matrix-Issue im GitHub, war auch irgendwie seit 5 Jahren da.
Es ist jetzt gelöst.
Ja, jetzt ist es gelöst.
Da genau. Hat sich der Flydie hat sich da aufgerafft und hat einfach gemacht.
Und hat einfach eine Tabelle draus gemacht. Freak, der Sack. Ja, kannst du mal sehen.
Verrückt.
Muss nur mal jemand machen.
Genau, muss nur gemacht werden und dann ist fertig.
Dann ist fertig. Und deswegen gibt es jetzt so eine schöne Übersicht und entweder da schon Fragen auf Twitter kamen, muss ich jetzt irgendwas ändern? Nein, wenn ihr uns hört und alles so weiterhören wollt und dann lasst alles so, wie es ist. Es ist nur, wenn jemand was feingranularer auswählen möchte, entweder
aus
zum Beispiel
Grund oder so.
Ja, es kann ja sein, dass jemand, was weiß ich, ihm stinken die LP3-Feeds, er will lieber Opus oder AAC haben. Dann,
das ist halt komisch.
Na, also
Opus. Da gibt's ja wirklich, das macht ja auch Sinn, wenn du also ganz Opus, wenig Bandbreite nutzt.
Genau, Opus sind tatsächlich die kleinsten Dateien, die wir gerade erzeugen. Also wer niedrige Bandbreite irgendwo hat, was weiß ich, irgendwo in der Pampa sitzt, nur mit Edge umgehen kann oder so, da würde sich vielleicht eher die Opus-Sachen ziehen. Edge ist kein Internet, nee, für manche Leute aber vielleicht schon.
Modemgeschwindigkeit.
Und wir hatten es ja vorhin auch schon über 2 ICNB-Kanäle und so. Also ich meine,
damals,
genau. Dann könnte man sich auch den Opus-Feed holen. Ich glaube, ja, das wären die geringsten Dateien. Aber wie gesagt, ihr müsst nichts ändern. Also wenn ihr alles so habt und damit glücklich seid mit dem Feed, den ihr abonniert habt, das bleibt alles gleich. Es ist jetzt bloß, wir haben auch diesen Feedburner-Scheiß gekickt, aber wenn ihr den Feedburner-URL drin habt, die bleibt auch gleich. Ist bloß so, dass wir die jetzt nicht mehr announcen. Es ist, sieht alles ein bisschen netter aus, ändert sich aber nichts. Nur wer was ändern will, kann es tun. So. Dann kommen wir zum Blast from the Past. Wir hatten irgendwie letztes Mal gesagt, dass Netflix irgendwelche Nutzer aussperrt, weil sie irgendwelche Strings nachgucken. Komischerweise ist mir
das
offenbar.
Das ist ganz einfach. Diese ganzen Leute, die Linux benutzen, sind alles Hacker. Und Hacker willst du nicht auf deiner Plattform.
Genau.
So, deswegen würdest du Hacker wollen.
Deswegen bietest du an, dass die Leute im Firefox unter Linux das Zeug gucken können und sagst dann, aber nee, der Fedora-Nutzer da hinten in der Ecke, der stinkt. Den nicht.
So nicht. Nicht in meinem Internet. Ja,
nur diese komischen Ubuntu-Leute, die sind keine
Nee, guck mal, das ist ganz einfach. Die haben das von ihrem großen Bruder installiert bekommen, Ubuntu, weil die es ja eh nicht verstehen. Und dann surfen die halt ein bisschen im Internet und gucken Netflix, ja?
Ja,
das ist okay. Diese Leute sind in Ordnung. Die aber Fedora, ja, das sind ja Leute, die sind ja eigentlich, die sind
haben
total
sich ja
verwirrt.
Bewusst
ja.
Dafür entschieden.
Genau, bewusst die Entscheidung pro Linux, ja.
Da kam nicht irgendjemand vorbei und hat es dem da installiert, sondern die haben sich bewusst für Linux entschieden und die muss man aussperren.
Ja.
Weil das sind böse Hacker.
Richtig.
Ja. Okay, jedenfalls scheint Netflix kapiert zu haben, dass es vielleicht nicht so ein guter Move war und jetzt können alle gucken.
Okay, Glück gehabt.
Ja, warum auch immer diese Funktion da drin war. Kommen wir zu einer anderen Linux-Distribution, die sehr weit verbreitet ist. Debian. Ich verstehe ja immer noch nicht, warum die neueste Debian-Version nicht draußen ist.
Wie ist es nicht?
Na, sie sollte.
Ach so, und den kannst du jetzt nicht mehr runterladen, weil der FTP-Server down ist. Tja, Ingo, ist jetzt blöd für dich.
Fast.
Aber ich glaube, du musst auf SFTP umsteigen.
SFTP. FTPS. SFTP.
Beides, oder?
Nee, das eine ist ja FTP mit SSL. Also FTPS ist eigentlich ein FTP-Server, der auch SSL kann.
Der SSL-gewrappt ist nur, ja.
Genau, und FTP ist SSH, was so ein bisschen FTP spricht irgendwie.
Ja.
Ja.
Gibt's jetzt aber nicht mehr.
Gibt's jetzt, also FTP, du kannst die Distribution jetzt nicht mehr über FTP runterladen und die Updates. Es ändert sich aber nichts an den URLs, also weil ganz, wenn du in deinen Upsource-Lists nachguckst, steht da meistens fdp.de oder sowas, ja, aber mit einem http://. /// davor. Das heißt, die ändern sich nicht, die bleiben so. Wer da aber wirklich ein fdp/// drinstehen hätte, der sollte das dann jetzt halt ändern. Die werden zum, jetzt muss ich noch kurz nachlesen, ist noch ein bisschen Zeit. Hat noch ein bisschen Zeit, bis zum 1. November 2017 werden die dann abgeschaltet.
Ja.
Also wer da irgendwo noch FTP hat, der muss da halt HTTP draus machen.
Der wird es halt schon merken. Aber der hat sein System wahrscheinlich auch seit 12 Jahren nicht mehr geupdatet oder so. Und dann ist es auch so wieder neuer.
So Leute, die benutzen so Studio-Rechner, die...
Ich habe hier gerade nachgeschaut, ist noch HTTP, kein Problem. Wir sind zukunftssicher.
Super. Ja. Na gut, ich weiß ja nicht, ob Ubuntu, ob die überhaupt FTP-Server hatten.
Glaube
die,
nicht.
Ja, genau.
Muss ich ja sagen. Ich glaube.
Genau, sie haben auch nicht mehr viele Leute, die das benutzen. Ich weiß auch nicht, warum sollte man es tun. FTP ist ein Stinkeprotokoll.
FTP ist voll Porno.
Ach, nee, FTP ist so Pain. Deswegen trauert dem, glaube ich, auch keiner eine Träne nach. Auch bei Radetux, wir haben noch einen FTP-Server und ich glaube auch, wir machen dem demnächst auch mal dicht. Das ist echt...
Kannst du ihn einfach SSH FTP-Server nehmen und dann quasi einfach nur HTTP ausliefern?
Ja,
also
der Nginx kann bestimmt auch FTP.
Der kann auf jeden Fall der kann FTP.
Der kann ja auch IMAP, der kann alles. Wissen wir doch. Ja,
haben wir nachgeschaut.
Von dem her...
Kannst du einfach den hernehmen. Kannst du einfach Nginx vormachen und dann kannst du alles sprechen. Vielleicht auch... I don't know was. Spricht ja noch, wie heißt das?
Gopher,
genau. kann er ja auch einen Load Balancer über Gopher machen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben die ganzen zwei Gopher-Server, die es noch
gibt. Ja, sehr gut.
Okay.
Vielleicht.
Vielleicht aber auch nicht. Ja, genau, das ist der Tote der Woche dieses Jahr. Der Untote ist Butterfess. Nämlich die RAID 5.6 Variante. Aber also untot nur, weil es quasi mal wieder ein Patch-Up bekommen hat. Also das Problem ist, dieses Butterfest RAID 5 und RAID 6, das war immer in dem Zustand so, bitte nicht benutzen.
Ja.
Weil es ist ja halt irgendwie hingelogen und so richtig gut funktioniert es nicht. Jetzt hat es aber quasi in dem neuen Linux-Kernel 4.12.
Der demnächst rauskommt, wahrscheinlich jetzt
genau,
am Montag oder
genau.
Sowas.
Also der
schätzungsweise.
Der bald rauskommt, der wurde auch verschoben, oder? Da gab es irgendwie irgendwas, weil es da irgendwie was kaputt gegangen ist oder so.
Naja, ich denke mal, der wird nächsten Monat.
Genau, jetzt haben sie quasi eine Recovery Race Condition gefixt, Stripe Locking eingeführt, also dass du quasi nicht mehr quasi auf das eine Stripe geschrieben hast und auf das andere noch nicht und dann geht der Computer aus und dann ist alles kaputt. Ja. Das wäre nämlich eine blöde Sache. Das haben sie jetzt gefixt quasi. Es gibt jetzt so ein volles Stripe-Locking und Enable Repair During Read. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es hört sich sehr gut an. Mhm. Hört sich an, als würden Sachen nicht mehr so oft kaputt gehen.
Okay.
Und das ist ja prinzipiell erstmal eine tolle Sache.
Ja.
Genau. Und
also kann man, ist es dann jetzt stable oder ist es nur... Es ist nicht mehr ganz so schlimm buggy.
Nee, es ist nicht mehr ganz so schlimm buggy. Also
okay,
es ist noch nicht stable für den
Hausgebrauch einzusetzen.
Ja, richtig. Also okay. Man kann das natürlich alles ausprobieren, aber so richtig.
Gut, na, das wollte ich nur geklärt haben. Also es ist, man kann es benutzen, aber man sollte es vielleicht immer noch nicht tun. Also ich benutze ja ButterFS RAID 10.
Mhm.
Da hast du natürlich, Gott, hier wackelt schon wieder alles.
Nee, hier ist Stuttgart 21.
Das ist echt furchtbar.
Willkommen in Stuttgart 21, hier gibt es Explosionen.
Weiß nicht, ob ihr das hört, aber hier wackeln echt die Fenster. Wackeln die Fenster, ja. Genau, also ich benutze ButterFS RAID 10 schon seit einigen Jahren jetzt. Ich habe jetzt auch, Ich habe tatsächlich, das ist auch ein Ubuntu und habe jetzt endlich mal ein Ubuntu 14.04 auf 16.04 geupdatet.
Boah, das ist jetzt krass.
Ich bin jetzt also quasi im letzten Jahr gelandet.
Fast in der Zukunft schon gelandet.
Ja, so oft, wie man so Updates macht halt. Läuft halt vor sich hin und tatsächlich hatte eine Festplatte, die so langsam abgespackt ist, einfach rausgenommen und zwei neue reingesteckt und gesagt, hier BallerFS, balance mal und edit es und balance es und jetzt, es ist so geil. Also dieser Balance hat natürlich bei meinen sind 19 Terabyte oder sowas ewig gedauert. Ich glaube, der hat 3-4 Tage da rumgerechnet. Das war echt. Ich habe gedacht, machst du noch was? Bist du immer noch nicht fertig mit dem Scheiß?
Das ist schon.
Der hat er echt drei Tage waren es auf jeden Fall.
Das hört sich nicht richtig an. Wie viele Terabyte waren es?
Ja, 19 oder so.
19 Terabyte. Naja, gut, kann schon sein. Aber es ist immer noch ganz schön langsam. Also.
Ja, ich habe auch gedacht, Wahnsinn. Also hatte da rumgebalanced, aber läuft, tut, super.
Läuft bei dir.
Ja, also ich meine, es wäre natürlich schöner, irgendwie so einen RAID 5 oder 6 zu nehmen, weil dann hätte man wesentlich mehr Speicherplatz noch. Mhm. Weil dann wäre es wirklich so
verdoppelt halt, ja.
Ja, annähernd. Und dann ist ein RAID 10 ist halt, du hast da halt nur ja die Hälfte von. Mhm. Und das ist halt schon irgendwie.
Die Hälfte ist halt schon echt wenig.
Ja.
Aber würdest du hier so ein RAID Z nehmen, so ein super BSD RAID Z, ja?
Das wäre schon. Mich halt nicht mit aus.
Wäre schon pornomäßig.
Ja, aber kann ich mich hier halt nicht
vielleicht aus. Solltest
ist
du
nicht,
mal den.
Ist nicht Bild in my Kernel.
Ich habe hier gehört, wir haben hier jemanden, der sich damit auskennt.
Ja, aber ist nicht Bild in my Kernel.
Noch nicht. Aber doch, wenn du Ubuntu Arschloch-Version hast, die super, nicht. Super an Free-Version oder so, da ist es da bestimmt mit drin, oder?
Und dann kann man auch so eine Festplatte einfach reinstecken und sagen, hier, Mama?
Jo.
Dann müsst. Nope.
Siehst du?
Klar.
Jo.
Geht.
Ach so. Geil.
Also es gibt ganz viele Leute, die irgendwie ZFS auf Linux laufen lassen. Ich persönlich
aber auch nur die richtige
sich mit beschäftigen. Ich will mich nicht mit beschäftigen.
Ja, du musst dich einmal ein bisschen damit beschäftigen. Dafür hast du dann ein Betriebssystem, was
nicht sackt.
Beziehungsweise ein Betriebssystem, ein Filesystem, was irgendwie nicht kaputt ist. Bei Design?
ButterFS auch nicht.
ButterFS ist so kaputt, ey, da kannst du nichts erzählen, Junge.
Das ist überhaupt nicht kaputt. Das rennt. Das ist super geil.
Rennt. Wie lange? 3 Tage?
Ja.
3 Tage hat das Rebalance? Das ist einfach nicht in Ordnung.
Es funktioniert.
Es ist so nicht kaputt, dass sie schreiben irgendwie, der Code für RAID 5 und 6 war irgendwie schlecht und jetzt haben sie so einen Teil gefixt. So gut ist es.
Ja, wow. So gut ist. Ja. Nicht mehr ganz so scheiße, nur noch scheiße.
Deswegen benutzt man halt RAID 5, 6 nicht, weil man weiß, es geht halt nicht.
Also ich meine, wenn Filesystem so einen Quatsch macht, ja, dann soll es entweder nicht, dann soll es einfach nicht so tun, als ob sie es können, ja, sondern einfach das quasi nicht haben. Und so lange quasi nicht haben, bis es funktioniert.
Naja, eigentlich haben sie es ja auch nicht. Ist halt experimentelles Feature.
Die sollen nicht so tun, als hätten sie es, ja. Du solltest quasi immer einen riesigen fucking Arschloch-Warnebanner, so groß wie den kompletten Bildschirm, jedes Mal, wenn du das Raid, Raid aufmachst mit 5.6, ja?
Ich, keine Ahnung. Ich hab, wie gesagt, ich käme nie auf die Idee, 5.6 zu benutzen, weil man weiß, dass es kaputt ist.
Ja, aber also ich meine, das ist einfach nur Quatsch. Einfach nicht machen dann sowas.
Einfach nicht machen. Ja, also wie gesagt, wenn ich mehr Maschinen hätte, würde ich halt ein Cluster-Dateisystem nehmen und da meinen Scheiß drin machen, aber so bin ich eigentlich mit ButterFS zufrieden. Ja. Works for me. Ja, ich gibt halt überhaupt gar keinen Grund, ZFS zu nehmen.
Ja,
bist du irgendwie. Ja, ist es mit Fuse dann oder ich muss mir extra mit Kernel
kombinieren? Nee, wenn du es quasi in dein Kernel.
Mein Kernel reinfrickeln, ja.
Ja, aber das ist ja überhaupt kein Problem, wenn du eine anständige Distribution hast, wie zum Beispiel Nixos.
Na, auch mit Ubuntu, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, in Ubuntu 15.10 und neuer gibt's ein Paket, was irgendwie von der Distribution mitkommt und ab 12.04 und 14.04 gibt's ein offizielles PPA dafür. Was du dir vermutlich einfach reinklicken kannst und
das ist toll. Und wie kriege ich jetzt meine 10 Terabyte von dem ButterFS in den ZFS? Gar nicht. Also ich kaufe halt nochmal zigtausend Festplatten.
Jo. Kannst du einfach nur so eine 10 Terabyte Festplatte holen.
12 gibt's jetzt, habe ich gesehen.
Ja, siehst du, kaufst du dir eine so und die sind relativ, also die, ja, genau. Die 8 Terabyte Platten sind nicht mehr so teuer jetzt.
Ja, aber 12.
Das ist schon relativ cool. Die kostet 52 Euro im Angebot. Das ist eine geile Sache eigentlich.
Na, dann kaufst du halt 2x8.
Ja.
Ja, ne. Wie gesagt, ich bin zufrieden. Ich weiß gar nicht, also 12 Terabyte Helium-Festplatten hier von HGST.
Aber die sind noch relativ teuer. Von HGST ist immer teuer. Es gibt so super billige Archive-Festplatten von Seagate, glaube ich, aber die sind auch scheiße. Die haben irgendwie 30 Megabyte Schreiben oder so, weil die irgendwie so ein Multi-Channel irgendwas Writing machen und dann müssen sie alles immer wieder überschreiben.
Und also hier eine Seagate Iron Wolf 10 Terabyte kostet irgendwie 379 Euro.
Ja, genau, das geht schon. Aber es gibt die Seagate Archive und die sind, aber die würde ich niemandem empfehlen, ey, die sind einfach nur scheiße. Aber ich habe gelesen, dass es die gibt und ich habe mir gedacht so, warum machen die sowas? Seagate Archive HDD heißen die mit 8 Terabyte, kosten, gab's mal für 200 Euro. Aber das funktioniert so, dass die quasi mehrere Stripes quasi gleichzeitig beschreiben, jedes Mal. Und wenn du dann quasi den nächsten Block schreiben willst, dann musst du den Block davor nochmal schreiben. Ja? Und dann der quasi schreibt immer so komische Blöcke und nacheinander. Und das heißt, die wird dann quasi, wenn du ganz viele Daten schreibst, wird die halt super langsam, ja? Ist natürlich irgendwie schon ein bisschen Quatsch. Aber gibt es. Aber die Iron Wolf ist, glaube ich, okay. Kann man machen. Die sind schon okay, also das nächste Mal Festplatten-Update ist bei mir auch
Terabyte. Ich bin jetzt bei 4er. Ich habe jetzt 6.
Ja, ich habe auch
4 Terabyte.
Ich habe auch 4 Terabyte gerade bei mir noch drin.
Ja.
Einfach immer verdoppeln. Das nächste nach 8 ist dann einfach 16.
Ja.
Oder endlich mal SSDs, wenn die groß genug sind. Das wäre ja auch okay für mich.
Ja, also ich habe jetzt so eine PCI Express SSD.
Diese Super SSD oder diese NVMe
schon? Ja, ja, genau. NVMe PCI Express rein.
Ja.
Also die klemmt halt dann auf so einem, also es ist eine, so wie die du auch in deinem Laptop tust, halt auf so einem PCI Express Dingsy da.
Ja.
Die kannst du auch tatsächlich abschrauben und irgendwo anders reintun, wenn du willst. Genau, das ist eine, ich glaube, 256 Gigabyte, das ist jetzt mein Startsystem und Cache und so.
Ja.
Und dann hängen halt kurz vorher war es noch 5-mal, weil ich halt eine Start-SSD hatte, eine kleine.
Ja.
Und jetzt habe ich halt so eine Start-PCI-Express-SSD.
Okay.
Und jetzt habe ich halt 6-mal 4 Terabyte drin und halt wie gesagt, ButterFS.
Ja.
Gib ihm. Okay. Ja. Und bin echt zufrieden.
Ja.
Und das Ding ist schnell. Also ich meine, aber den Unterschied, beim Starten merkst du den Unterschied nicht. Ja.
Ja, du merkst den halt vom Drehen im Rost zur SSD, weil das halt quasi so viel mehr IOPS macht. Und weil das ja eh alles so kleine Teile sind, die dann gelesen werden. Da merkt man das schon, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du quasi von 200 Megabyte pro Sekunde auf 500 oder sowas gehst, ist halt irgendwie schneller, aber nicht mehr, du hast nicht mehr diesen Geschwindigkeitsboost an Computer-Dingens. Ja.
Gut.
Okay.
Das zum Thema Festplatten, ButterFS und aktueller Status. Ihr lobbyt ja für ZFS. Ich
lobby da gar nicht für.
Ich bin
immer noch bei JBot und besser. Es ist wenn du weißt, was du tust, ist
wenn du weißt, was du tust.
Nee, ist es für ein High.
Ach so, stimmt, und du machst so ein Rate drüber.
Genau, und ein Snap Rate quasi. Also
ach so, ein Snap Rate mit einer Cache SSD irgendwie drin oder wie?
Nö, einfach nur ein Snap Rate auf einer Platte dann drauf.
Okay.
Also das ist dann halt so ein On-Demand-Rate quasi. Das macht dann halt nicht die ganze Zeit Rate, weil du es eh nicht brauchst. Du willst ja gar nicht, dass die ganze Zeit deine blöden Festplatten sich drehen bei deinem Heimserver, sondern du willst ja bloß ab und zu mal ein bisschen was zugreifen. Und dann in der Nacht soll er halt, wenn sich was geändert hat, soll er halt einfach wieder das Rate erneuern und dann ist es quasi wieder der aktuelle Stand. Und halt ein MergeFS, um diese ganzen vielen Festplatten, die du hast, dann einfach zu einer großen Festplatte zusammenzumachen.
Ja.
Und dann ist halt so immer so, dass sich nur eine Platte dreht, nämlich die gerade, wo der Krempel drauf liegt.
Okay.
Und das ist schon cool für zu Hause.
Ja.
Weil du normalerweise ist halt nicht so, dass du die ganze Zeit willst, dass alle deine Festplatten sich drehen.
Ja, und ich meine, du hast beim RAID 10 hast du natürlich den Vorteil, wenn du da jetzt eine Datenbank oder sowas drauflegst, dass du halt, dass du alle gleichzeitig ansprechen kannst.
Theoretisch.
Und lesend wesentlich schneller bist, aber hast du recht, für so einen Heimeinsatz ist es eigentlich wurscht.
Ja.
Ja,
also aber auch von der Performance ist es besser. Also wenn du zwei separat drehende Festplatten hast, wenn du quasi darauf zugreifst, wenn du auf verschiedenen Festplatten verschiedene Sachen hast, dann hast du zweimal die volle Geschwindigkeit anstatt, also quasi auf dem RAID dann quasi dieses mit dem Striping dann nicht die ganze Geschwindigkeit zu haben, sondern eher so anderthalbfach oder so. Okay. Und je mehr Platten du quasi parallel dann benutzt, desto schneller wird's dann auch einfach.
Okay. Trotzdem Untoter der Woche, RAID 5.6 bei ButterFS. Alles wird gut irgendwann. Kommen wir zu den News. Alles wird gut auch bei Google Earth.
Genau.
Ich muss sagen, ich habe das Ding außer 10 Jahren nicht mehr angefasst.
Ja, und jetzt gibt's das, früher war das ja irgendwie so ein Standalone-Client oder so. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, weil das ist eben auch bei mir schon ewig her, seit ich das letzte Mal benutzt habe. Und jetzt haben sie das wohl neu gemacht und jetzt läuft's halt im Webbrowser mit WebGL und dem neuen heißen Scheiß und es sieht ganz nett aus. Finde ich gut, dass sie das gemacht haben. Ich weiß zwar nicht, für was man das genau brauchen kann, will, aber es sieht schön aus.
Ja, also zum einfach mal so langweilig über die Erde drüber fliegen, wenn du nichts anderes zu tun hast.
Ich find's geil.
Kann man das schon machen.
Aber das fliegt ziemlich schnell, oder?
Es fliegt schnell über die Erde.
Ja.
Warte. Okay.
Also, ach so, warte, nee. Hier, das. Ich habe gedacht, die NASA, das NASA-Video, das NASA Space ISS-Video, das kann man, das ist jetzt auch live auf YouTube. Kannst du dir den Livestream angucken? Mhm. Und das fliegt echt schnell. Also da.
Du hast einen Livestream aus der ISS.
Ja. Yeah.
Also du siehst quasi, wo die ISS gerade auf die Erde guckt.
Genau, war da jetzt so richtig.
Echt cool. Das kannst du auch mal als Link reintun. Hat jetzt zwar nichts mit dem Google Earth-Ding zu tun, aber.
Ein bisschen, das ist auch, man kann auch auf die Erde gucken.
Ja. Schon.
Gucken, ob ich ihn nicht auch gelohnt habe. Das kann ja mal alles sein. Bei Ustream, yeah. Sehr gut.
Und Google Earth kann man sich mal wieder angucken. Wie gesagt, also früher war es einfach witzig, so irgendwie so mal irgendeinen Punkt auf der Erde reinzoomen, wieder rauszoomen. Oh, kann man machen, wenn man gerade nichts anderes zu tun hat und sich mal an tollen Bildern von der Erde irgendwie ergötzen will.
Genau.
Ansonsten
kann man. Das ist das ISS HD Earth Viewing Experiment. Und zwar ist es nicht nur ein Livestream, sondern ein 4K-Livestream von der ISS. Also wenn du den super pornomäßige Qualität...
Das kann auch nicht live sein, das kriegen die doch...
Ja, wieso nicht?
Echt, streamen das live runter?
Ja. Okay. Also das ist auf jeden Fall eine super Sache. So.
Okay. Mal anschauen.
Perfekt. Ja, ich habe das mal verlinkt. So, sehr gut. Okay. Was ist das nächste? Nächste Thema. Security-Thema, oder?
Oh, ja, kommen wir, genau.
Wir haben darüber geredet, dass die NSA ihre ganzen super tollen, geilen Exploits verloren hat.
Oh.
Und zwar quasi, es wurde ja von der Gruppe Shadow Brokers wurde es quasi geleakt. Die haben das Passwort freigegeben an die Welt und zwar von den kompletten 500 Megabyte Exploits. Also es ist halt eine Unmengen große Anzahl an Exploits, die da geliefert wurden. Unter anderem auch ein Exploit für den Windows SMB Server.
Ja.
Und ein in-memory Post-Exploitation Kernel Attack.
Für Linux oder für Windows?
Für Windows wieder, ja. Und zwar, also in dem Fall heißt dieses Post-Exploitation, diese Injection heißt Double Pulsar. Und das andere, der Exploit für den SMB Share heißt, jetzt habe ich diesen tollen Namen leider nicht. Jedenfalls hat es auch so einen tollen Namen gehabt und das Problem war halt, oder das Problem ist daran, dass erstens gibt noch super, super viele von diesen Windows-Servern, die alle SMB im Internet haben.
ja, macht
und
Sinn.
Und die halt alle quasi durch also, einen Klick.
Ich meine, das ist ja nicht SMB, sondern CIFS, das ist ja Common Internet Files.
Ja.
Von daher ist es ja sinnvoll, dass das im Internet ist.
Ja.
Genau. Warum auch nicht, ne?
Ja, ne?
Mhm. Ja.
Ja.
Genau. Genau, die Exploits heißen zum Beispiel Eternal Blue, Eternal Champion, Eternus Synergy, Eternal Romance.
Oh.
Und alle diese Exploits haben quasi eine Aufgabe, nämlich den Payload Double Pulsar zu droppen auf dem System, und dann hat man quasi Rootkit-artige Möglichkeiten. Und
okay,
das Ganze ist im Memory, das heißt, man sieht es noch nicht mal auf der Festplatte, dass was passiert ist, was es halt extra fies macht. Und ich glaube, wir haben darüber schon mal geredet, dass ich gesagt habe, dass das In-Memory Exploitation-Zeug, das ist quasi die Zukunft von dem ganzen von diesem ganzen Malware, weil du musst nicht dich immer
hinschreiben, sondern
du musst dich nicht irgendwo hinschreiben in eine Registry, oder du musst nicht irgendwie neu gestartet werden, wenn du die Box einfach nochmal ownen kannst oder
jedes Mal neu ownen.
Ja, richtig. Und wenn es so einfach ist und wenn es quasi so reliable ist, dann brauchst du das halt nicht. Oder wenn du einfach einen Access hast, ja, wenn du ein Passwort gefunden hast, was du auch einfach dafür benutzen kannst, dann brauchst du auch kein Payload mehr, kein Exploit mehr, um das System wegzuownen. Und das ist genau, was Double Pulsar macht. Es bleibt im Memory, hat DLL-Injection Capabilities, also quasi es kann in andere Prozesse Code rein injecten, der dann halt quasi unter dem Prozess ausgeführt wird. Ganz viele böse Sachen. Es gibt, ich habe dazu verlinkt, ein Write-Up, und zwar die Analyse von dem Double Pulsar DLL Kernel Injection Funktionalität, quasi wie die tut, weil es natürlich gibt keinen Source Code, sondern es gibt quasi nur diesen Payload, den du doppelklicken kannst quasi. Aber der schreibt es ganz kurz zusammen, was alles so passiert, welche Schritte nacheinander passieren, wie quasi eine DLL injected wird in einen anderen Prozess rein von dem Payload, und sehr cool. Aber auch sehr, 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 wenn man es so nennen will, gefährlich, nicht wirklich, aber das Problem ist halt jetzt, wo alle Leute das quasi doppelklicken können.
Na, also ich habe gelesen, was 200.000 Geräte sind schon infiziert.
200.000 Geräte,
ey. Ja. Fuck. Also heißt und das geschrieben, alles, dank alles dieses Double Pulsar-Dings sind irgendwie schon 200.000 Windows-PCs.
Ja, also genau, also du hast halt 4 Exploits oder 5 Exploits, die du alle anklicken kannst, einfach nur und sagen, jetzt go! Und dann droppt es halt Double Pulsar.
Ja.
Und das ist halt so weit entwickelt quasi, dass das dieses Exploit-Kit und das quasi Slashdot beschreibt es als Blutbad. Windows Server Blutbad.
Ja, und dann kommen halt die Updates nicht schnell genug oder werden die eingespielt.
Nee, natürlich. Ja, das geht, also muss ja auch alles getestet werden und so. Und dann ist aber schon wieder zu spät. Es gab aber auch Double Pulsar Detection Toolkit, Double Pulsar Detection Toolkit. Hören Sie auch heute wieder, wie der Felix googelt.
Ja, passiert.
Genau.
Habe ich auch gerade irgendwo gelesen, ja.
Genau, und das kann nicht nur quasi erkennen, ob Double Pulsar deployed ist, sondern das kannst du sogar auch deinstallieren. Was eine ganz coole Sache ist eigentlich. Gucken wir mal, hier habe ich das hier irgendwo. Ja, wird nachgeliefert, keine Ahnung. Also ich finde jetzt gar nicht, aber es ist auf jeden Fall ganz schön übel. Genau, sehr, sehr gut.
Kann man was dagegen machen? Außer updaten?
Du musst updaten. Du kannst es, wie gesagt, durch dieses eine Tool erkennen, ob du infiziert wurdest schon. Und du kannst es mit dem Tool auch wieder deinstallieren. Und was natürlich der richtige Ansatz gewesen wäre, ist, deine Windows-Server nicht mit dem SIFS, mit diesem SMB Port ins Internet zu stellen, sondern sie sollen halt nur den Port quasi bereitstellen, den sie auch benötigen. Ja. Und quasi ein richtiges Firewalling wäre an der Stelle schon das Richtige gewesen. Naja. Das wäre quasi die richtige Möglichkeit wäre gewesen, die Firewall richtig einzustellen, und was du trotzdem machen musst, ist halt deinen Server updaten. Und zwar so schnell wie möglich.
Genau, also wenn ihr so ein Windows-Ding habt. Mhm. Updaten.
Update, update, update.
Update. Okay.
Genau. Als nächstes der IoT-Hacker-Bot. Und zwar, also das ist jetzt auch wieder so eine Sache. Ja gut, ist klar, das passiert. Ja.
Genau. Also, hat sich jemand mal hingesetzt und hat gesagt, Schreibt mal was, was alle Geräte wegpownt, die... Ja,
nicht nur wegpownt, sondern brickt.
Brickt, okay. Weg, also schrottet.
Schrottet, genau.
Die da halt kaputt rum im Internet hängen.
Genau.
Also ich meine, ist ja sozusagen auch was Gutes, weil die könnten ja auch zu wilden Zombies gemacht werden.
Genau.
Nein, sie werden halt gleich gebrickt. Also von dem her tut er der Menschheit vielleicht was Gutes. Außer Elektroschrott.
Dem Internet ein bisschen was Gutes.
Dem Internet tut er was Gutes, aber er produziert der virtuellen
Welt.
Eine Menge Elektroschrott, das ist negativ für die reale Welt.
Also der virtuellen Welt tut er was Gutes, der
realen Welt,
halt nicht. Aber es sind auch nur 1200 Geräte.
Bisher.
Ist ja quasi nix.
Echt? Aber da
im Gegensatz zu Double Pulsar.
Aber statt 2 Millionen.
Ah, 2 Millionen ungesicherte Geräte sind aus dem Netz. Oh. Aber nee, sagt, irgendein Typ im Internet sagt, ich habe 2 Millionen unsichere Geräte aus dem Netz entfernt. Ja, das kann ich auch sagen. Ich kann auch sagen, ich habe eine Bazillion unsichere Geräte meinem eigenen Netzwerk entfernt.
Klingt aber besser, wenn du sagst, du hast 2 Millionen gepwned, weggebrickt.
Kann man schon sagen, ist natürlich Quatsch. Also das Double Pulsar quasi nachweisbar cooler. Das war einfach, ja. Nee, aber dass natürlich diese Internet of Things Geräte immer nur mehr werden und diese ganzen Webcams alle mit UPnP ihre Ports nach vorne geben und dann halt weggeownt werden. Das ist ein
uralt Kernel laufen und nicht geupdatet werden.
Ja, es sind meistens noch nicht mal uralt Kernel, sondern halt einfach nur
Fire and Forget.
Ja, einfach nur Scheiße gebaut.
Die werden halt für 3,50 Euro in China gebastelt und dann halt
mit
vergessen.
Mit der Software halt mit 3 Euro aus Indien oder 30 Cent aus Indien dann.
Zu viel. Ja. Genau, und dann halt vergessen und es wird halt nie wieder gepatcht und...
Nee, warum auch? Du hast ja schon verkauft, warum solltest du dich drum kümmern?
Ja.
Hast ja keinen Service-Contract mit verkauft.
Hängt ja im Internet. Außerdem kümmert sich ja irgendwann jemand drum.
Ja, zum Beispiel, es wird Neues gekauft, weil es kaputt gegangen ist.
weil es das Internet gebrickt hat.
Ja, das Internet hat es gebrickt, genau.
Von dem her.
Und naja, also ein bisschen doof für die Leute, die jetzt halt ein gebricktes Gerät haben, aber die können
aber die können ja ein neues kaufen.
Nee, die können zum Repair-Café gehen und sagen so, ja, keine Ahnung, was da kaputt gegangen ist. Wie ist meine, funktioniert meine Internet of Things Webcam nicht mehr?
Genau, meine Glühbirne geht nicht mehr.
Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von den Dingern wieder gerettet werden, wenn du den Flash quasi neu schreibst. Natürlich braucht man natürlich ein bisschen mehr Skill.
Ja.
Aber es gibt man bestimmt Leute,
die Firmware halt noch.
Ja, aber die Firmware kannst du meistens runterladen.
Bei so einem 3,50 Euro
Ding? Ja, ach so. Ja, je nachdem. Wenn du auch Updates machen kannst, dann kannst du auch irgendwo die Firmware runterladen. Also bei diesen ganzen TP-Link-Routern und so, da kriegst du ja auch über die Firmware.
Ja, aber das ist ja auch eine etwas größere Firma, wenn das irgendwie so ein scheiß IoT-Gerät von hast du nicht gesehen, der sich irgendwie nicht mal drum kümmert. Ja. Felix, hör auf, so laute Geräusche zu machen.
Tut mir leid. Ja, also das wäre natürlich, könnte man versuchen, vielleicht kann man da auch direkt was Cooles draufspielen, wie OpenWRT oder so, und das wäre quasi, vielleicht müssen wir das einfach als Chance sehen, diese ganzen gebrickten Geräte zu was Coolem zu machen, jetzt zu fixen quasi. Er sagt ja auch, also Mr. mutmaßlicher Entwickler sagt ja auch, dass er damit der Welt was Gutes getan hat. Ja. Gut. Brickabot 1, Brickabot 3 ist
okay, was dann noch?
Genau. Also es gab auch eine Malware, also Malware in Anführungszeichen, die diese ganzen IoT-Devices gefixt hat. Also hat quasi die Geräte infiziert und dann den Bug gefixt, den sie ausgenutzt haben. Das fand ich auch sehr cool. Habe ich aber jetzt gleich nicht.
Okay, hinter einem die Tür wieder geschlossen.
Genau, hinter einem die Tür geschlossen. Das gab es auch schon ein paar Mal von Security Researchern. Das Problem ist halt, du bist dann wieder in der rechtlichen Grauzone.
Ja.
Weil du ja quasi auf andere Leute Geräte Krempel
halt
machst. Ja, aber nur weil jemand die Tür zu Hause offen lässt, heißt ja auch nicht, dass du reingehen kannst und irgendwie so alle seine Messer klauen oder so.
Aber die Tür zu machen?
Ja.
Ist ja nichts anderes.
Ja, aber du kannst nicht reingehen in die Tür und dann die Tür zu machen.
Ja, aber du kannst ja von außen zu, also.
Und dann irgendwie durchs Fenster rausgehen, das ist auch schon ein bisschen weird irgendwie.
Ja, schöner wäre natürlich, wenn du sie von außen zumachen könntest.
Ja. Nee, aber du musst natürlich rein, zuzumachen.
Ja, beim IoT-Zeug schon, ich meine.
Ja, also
in der echten Welt kannst du die Tür auch von außen zumachen.
Ja, aber da musst du dir so vorstellen, wenn das Schloss quasi von deiner Tür kaputt ist, ja, und du gehst dann in die Wohnung rein, um das Schloss auszutauschen von demjenigen, ist ja auch schon ein bisschen weird irgendwie. So, übrigens, ich habe hier den Schlüssel, ich tue den mal hier hin, ja, jetzt genau. Einfach wieder. Ist alles okay, oder? Ich habe auch keinen Schlüssel mitgenommen oder so. Ich lasse dir alle deine einen Schlüssel, der nur bei diesem Schloss dabei war, hier. ein bisschen war nett weird.
Von dem.
Ja, ist schon nett
wenn
von
das
ihm.
Kostenlos auch ein bisschen, war.
Ja, aber das Problem ist halt, warum hat er es kostenlos gemacht?
Weil sie nichts gekostet hat.
Das hat ihn ja auf jeden Fall den Aufwand gekostet, das zu machen.
Ja,
naja, also das ist
ein cooler Typ.
Ein cooler Typ. Es gibt auf jeden Fall nur coole Typen im Mitte. Es gibt keine bösen Leute,
oder? Nee, gibt nur coole Typen.
Cool. Nächster, weiter. Jetzt, wir sind schon über die ganzen traurigen Security-Sachen drüber. Ist geil.
Das ist ja Wahnsinn.
Wir haben es geschafft.
Jetzt kommen wir schon wieder zu ZFS.
Läuft.
ZFS.
Nee, noch nicht. Erst gibt es noch die Würmer.
Ah.
Oh, habt ihr davon gehört? Das fand ich eigentlich eine coole Sache, dass eigentlich gar nicht so viel...
Die Dinger packen wir jetzt in die Flüsse und Seen und Meere und dann...
Könnte man schon machen. Also, es geht um Würmer, die Plastik essen.
Ja, lecker.
Ist geil.
Geil.
Die Sache ist halt, wie es so mit allen Dingern ist, man sollte es nicht einfach irgendwie in die Natur freigeben und dann einfach warten, was das Richtige passiert.
Ja, aber Monsanto macht das auch mit seinem Genzeug.
Ja, das machen die schon... Sollte man aber nicht so machen. Ja. Jedenfalls gibt es diese Würmer, die essen Plastik und daraus wird dann was ist draus geworden, wenn die es aufgegessen haben? Ich glaube irgendwie Anti-Gefriermittel oder sowas. Nee, irgendwas total Absurdes. Habe ich auch gedacht so. Antifreeze.
Ich glaub, what?
Antifreeze. Ja.
Also da kannst du es dann gleich in dein Auto Plastik reintun und dann
ja. Du machst oben Plaste rein, ja, und die zu den Würmern dazu.
Kommt Kühlmittel für dein Auto raus. Ja. Das ist super. Nicht?
Ja, ist geil.
Ja. Problem solved.
Worm. Guck mal, okay. Also,
können die Leute ihr Kühlmittel fürs Auto
einfach
machen, indem sie Würmer...
Ja, ist geil. Also ich hab hier den Artikel
auf. Ja, mach mal.
Und zwar, der...
Lies mal das Internet vor.
Ja, das Internet sagt, Scientists have discovered a worm that eats plastic bags and leaves behind antifreeze. Das ist das genau.
Antifreeze. What the frick? What is antifreeze?
Das Coole ist auch, wie die es gemacht haben, die haben quasi erstmal diesen Würmern das zu essen gegeben, ja. Haben geschaut, ob das funktioniert oder... und dann wollten sie halt wissen, was genau dieses Plastik aufgelöst haben. Aufgelöst hat, ob die Würmer das nur ganz klein zerkaut haben oder ob das halt irgendwie so ein Zeug in dem drin ist. Und was sie gemacht haben, sie haben die Würmer zermatscht, da drauf geschmiert, hat auch funktioniert. Und damit konnten sie quasi zeigen, dass die Würmer in ihrem Verdauungstrakt einen Stoff haben, der Plastik zersetzt. Und das ist natürlich geil. Mhm.
So scheiße.
Genau, also das ist wie mit CRISPR, das sage ich jetzt, dass es geil wird, quasi schon bevor alle anderen es gesagt haben, außer natürlich die ganzen Primärquellen, die wir hier ranziehen. Die haben uns natürlich auch gesagt, dass es geil wird, aber wir haben es mindestens auch schon gesagt.
Mhm.
Genau, also CRISPR ist ja eh das super nächstes Level einfach, aber was? Darüber haben wir schon ein paar Mal geredet. CRISPR, das ist dieses Genveränderungs-Shit, was in der DNA rumfuschen kann.
Ah, das ist,
hatten wir
schon alles
zwei,
gut.
Hatten wir schon zwei oder dreimal.
Echt.
Das ist geil. Also, das ist die Zukunft von diesem ganzen Bioengineering. Mhm. Ich weiß, du bist da nicht so aufgeschlossen.
Nee.
Ist auch okay. Also, kann man auch. Man muss es natürlich alles ein bisschen differenziert immer anschauen, aber CRISPR hat quasi ganz viele Möglichkeiten, Dinge zu fixen, die jetzt gerade kaputt sind mit der Welt. Und mit gucken, gibt es hier irgendwie einen coolen CRISPR. Es gibt einen Podcast, ich such den mal raus. Hier, CRISPR Part 1. Von Radiolab, das ist immer eine super Sache.
Okay.
Ich verlinke das hier einfach mal. So
könnt ihr euch anhören.
Auf jeden Fall.
Besorgt euch diese Würmer, die Plastik essen.
Ja. Und da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, was damit wieder angestellt wird, weil wenn du die irgendwie freilässt und einfach keine Ahnung.
Einfach auf so ein paar Mülldeponien.
Ja, genau, das ist genau die Idee, aber das Problem ist halt, sobald es dann außerhalb von dieser Mülldeponie sich irgendwie zum Beispiel in deinen Keller oder so und dann halt all deine Sachen aufisst.
Ja, so gut.
Weil das Problem ist ja, es besteht halt einfach so viel Zeug aus Plastik, ja. So viel Krempel.
Tja.
Da muss man halt ein bisschen aufpassen, aber so prinzipiell ist es nicht so schlecht.
Ja.
Prinzipiell ist es ziemlich cool.
Ist halt nur viel Antifreeze, was auch immer dieses Antifreeze sein soll.
Ja, das ist, diese Gefriermittel, das ist halt nicht gefriert. So Anti.
Anti. Du weißt es auch nicht.
Nee, ich habe
nicht. Ja, genau.
Und ist das dann wirklich besser als Plastik? Also, ich habe das jetzt, ich habe da kurz drauf geklickt und da ein bisschen drüber gescrollt. Ich habe nichts davon wirklich gelesen, aber also ich sehe da nicht, dass es dieses Zeug dann wirklich besser als Plastik ist. Es ist halt einfach was anderes.
Tja.
Also es ist auf jeden Fall nicht mehr so.
Es ist halt nicht mehr Plastik. Es
ist halt nicht mehr Plastik, genau, ja. Und ich finde, da ist es schon besser geworden. Es ist halt jetzt Atommüll. Aber sonst okay.
Genau.
Also ich glaube, es ist super.
So praktisch. Andere praktische Dinge. Compression in ZFS Send und Receive. Im neuesten, naja, ich weiß gar nicht, wann das dann kommen wird, aber zumindest haben sie das jetzt gemerged und jetzt ist es in ZFS drin, in OpenZFS und jetzt wird es dann irgendwann wohl auch released dann. Und zwar bedeutet das, dass wenn man mit das Gleiche, was man mit ButterFS ja auch hat, man kann diese Snapshots machen und diese Snapshots dann an andere ButterFS Instanzen senden und sie da wieder empfangen und wieder auf Platte schreiben. Und diese Dinge kann man dann relativ einfach durch ein SSH pipen oder so. Jetzt haben sie da halt eingebaut, dass es on the fly eigentlich das Zeug komprimiert halt und dadurch wird es schneller.
Also ich verstehe nicht genau, was es soll, weil na, also du kannst es ja durch SSH pipen und SSH einfach Compression anmachen, was ist der Unterschied?
Soweit ich das weiß, ist es halt mehr Compression als
es ist krasser als, komprimiert
als,
einfach.
Als was es kann halt, glaube ich, den Stream einfach besser komprimieren, als wenn du nachträglich was macht
wenn du das? Einfach irgendwie random komprimierst in auf dem Weg
oder was? Oder so. Ja, aber das ist eine gute Frage. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn du das über SSH machst, dass es dann vielleicht nicht so viel ausmacht, aber wenn du das zum Beispiel von Platte zu Platte schreibst, dann hast du ja kein...
Stimmt, da komprimierst du da nichts mehr. Stimmt.
Und vermutlich kann das FileStim, da es ja ein bisschen mehr Informationen über die Daten hat halt und über die Sizes der Blocks und so, vermutlich besser komprimieren als ein SSH, was dann einfach was vorgeworfen bekommt.
Okay. Okay, dann das heißt, es komprimiert quasi cooler, weil es den kompletten Stand hat und dann so wie zum Beispiel, was gibt's da, was gerade cool bei Komprimierung?
Meine LZ.
Ja,
Standard?
LZMA2 oder so.
Bin raus.
Was da ja passiert, ist quasi, das wird ja ein Dictionary angelegt und das Dictionary wird dann quasi für den kompletten Stand verwendet. Das heißt, man sagt quasi, das Stück dieser 200-Character-String ist die Zahl 1. Und überall, wo dieser 200-Character-String drin ist, wird nur noch die Zahl 1 ersetzt. Und so wird es ja quasi komprimiert. Da hast du quasi ein Dictionary. Wenn man den kompletten Stand hat, dann kann man dieses Dictionary halt viel einfacher verwenden, weil man ja weiß, quasi, was wann passiert. Also so stelle ich mir das vor. Das heißt einfach, cooler zu komprimieren.
Jo.
Okay, und, cool. Ist aber immer eine super Sache.
Ja, Compression ist immer, schadet eigentlich nie.
Naja, außer du hast scheiß Computer, die halt voll langsam komprimieren und dann ist so, hey, kann ich auch rüberkopieren in der Zeit, ja.
Ja, aber in den meisten Fällen hat man ja genug CPU, beziehungsweise alle neuen CPUs haben ja auch so eigene Engines drin, nur für
Compression
und so.
Und für Krypto,
ja. Und für Krypto und so ein Kram und ja, wenn man das da auslagert, dann ist es halt so schnell, dass es halt schnell genug ist.
Okay.
Auf jeden Fall schneller als irgendwie deine Platten und...
Ja, meistens ist halt auch das Netzwerk das große Problem bei so Servern, ja. Wenn du irgendwas rüber kopierst und dann hast du deine Box zu Hause und du hast irgendwie einen Server im Internet, dann ist halt dein I.O. über das Netzwerk das was langsamer ist. Und wenn du da komprimieren kannst, ist natürlich schon cooler.
Genau.
So, ich habe ja auch mal bei uns in unserem Binärgewitter Dings ein Issue aufgemacht für Hörerfragen. BGT Deutschland Hörerfragen.
Muss es da nicht wenigstens Europa sagen, sonst haben wir doch jetzt hier die
Kollegen. Ach du Scheiße, Deutschland, wie heißt die Deutschland, Schweiz, wie heißt dieses Dreieck da? Deutschland, Österreich, Schweiz.
Länderdreieck.
Dach? Nein, Dach. Dach. Genau. Okay, Dach. Ja, genau.
DAC.
Okay, perfekt. Da. Ja. Oh, fuck.
Ich muss das mal Euro nennen oder so.
Nee, BGT Dach. Hörerfragen.
Den Dachhörer. Okay. Da könnt ihr Fragen an uns stellen und nicht an die West Coast Leute.
Ja, genau. Also ich weiß nicht genau, warum wir das jetzt trennen müssen, aber das ist jetzt einfach so.
Naja, die da drüben machen die Entwicklung und so ein Zeug und bei uns ist hier Security und Linux Stuff.
Stimmt. So, ich mache hier ein Label. Ich nenne das Label Dach. Fleisch dazu.
Gottes Willen.
Warum?
Ja, weil den Label Dings haben, weil den Label West Coast haben. Dann wollen wir ein Label Dach, oder? Macht ja wohl Sinn.
okay.
Ich finde, macht total viel Sinn. Wir können auch einen Meister dazu machen. Meister und GT Dach. Niemals.
Ja.
Ja, man muss auch ein bisschen Spaß haben.
Ja, ist schon okay, dass du während der Sendung hier noch Spaß hast. Ist natürlich ganz wichtig.
Okay,
brauchen wir auch.
Weiter geht's.
Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auf GitHub jetzt Fragen stellen, ja, uns und den anderen.
Den anderen
auch. ja, wir hatten irgendwie drüber diskutiert, wo wir die Fragen hinmachen und da war noch ein ganz nettes Projekt. Ich muss mal kurz rausfinden, ob ich es nochmal, oder ich hab das so getwittert. Da hat jemand eine Seite gebastelt oder wir benutzen ja zurzeit für die Kommentare im Blog dieses Discuss-Zeug.
Ja.
Und das Discuss-Zeug nervt ja irgendwie.
Das stimmt.
Und da hat jemand das so gebastelt, dass statt Discuss GitHub-Issues zu nehmen.
Hm.
Das heißt also, auf seinem Blog ist dann halt unter dem Blogartikel sind die Kommentare halt eigentlich eine Diskussion in GitHub. Also ein GitHub-Issue. Das fand ich irgendwie ganz cool.
Auf jeden Fall, es hört sich gar nicht so kacke an.
Also man könnte auch die Kommentare einfach in den GitHub verlegen. Also vielleicht, ich mach das mal noch hier als ich poste das hier nochmal kurz rein. Oder machen wir es mal kurz in den Chat, in unseren Chat. Genau, fand ich ein interessantes Vorgehen. Ja, wir haben jetzt erstmal, wir sammeln jetzt erstmal nur unsere Hörerfragen hier drin, aber man könnte auch überlegen, ob man einfach Discuss einfach rauslässt und sagt, hier, unsere Diskussion findet jetzt in GitHub statt.
Ich glaube, da war irgendwie ein Blogpost, der gesagt hat, dass irgendwie die Zeit verdreifacht oder so, die dann das lädt oder so.
Echt?
Kann ich bestätigen.
Okay.
Also das Discuss lädt echt lange.
Ja.
Im Gegensatz zu der kompletten restlichen Webseite.
Ja.
Dafür, dass es nur bescheuerte Kommentare
und. Ja, oder ich meine, haben uns auch schon mehrere Leute gesagt, dieses ISO.
ISO?
Ja, ISO. Hm. Ist ein.
Kein Pokémon,
ist,
oder?
Nein, ist quasi wie Discuss bloß selber gehostet.
Okay.
Könnte man sich auch überlegen. Oh, also ja, mir. Okay. Ja, ich meine.
Nee, Hauptsache es läuft.
Hauptsache es läuft, aber Discuss läuft ja.
Ja, wir bauen einfach auf West Coast auf, egal was da rauskommt quasi. Wir übernehmen das einfach, ohne drüber nachzudenken.
Okay, gut. Wir hoffen einfach, dass Flydie das dann vielleicht baut.
Genau. Jetzt, wo er noch so motiviert ist, Dinge zu tun, was ja echt cool ist, was ich super finde. Mal wieder ein bisschen Motivation und dann bam, geht's los.
Okay, ich muss jetzt dieses ISO nochmal, weil da haben uns mehrere Hörer schon immer wieder gefragt, warum wir das nicht benennen. Aber die Antwort ist natürlich
Pull Request.
Das wäre auch, aber dann müsste es immer noch jemand hosten und
das können die halt hosten.
Du willst einfach, dass es irgendjemand für dich hostet und wenn er halt weg ist, dann ist er halt weg und dann sind halt alle Kommentare weg.
Das muss natürlich so. Immer, also es muss komplett dezentral irgendwie. Auch wir machen es in IPFS. Irgendeiner hostet es vor uns. Irgendwelche Leute pinnen unsere Kommentarseite oder so. IPFS ist quasi die neue Zukunft, die man auch braucht. Basiert auf nur guten Sachen, wie zum Beispiel BitTorrent und der Blockchain. Quasi alle guten Sachen.
Quasi also fertig.
es gibt sonst ja auch noch dieses Kommentarsystem, wo man irgendwie, wo die Kommentare dann im Local Storage des Browsers abgelegt werden. Das heißt, jeder dann sieht halt immer nur seine eigenen Kommentare, ja, aber die dann dafür immer.
Super. Super. Das ist super.
Lass es das
machen. Hatten wir, glaube ich, sogar schon mal in der Sendung. Fuck, ey, wir haben so viele Sachen in der Sendung gehabt, echt.
So ein Scheiß.
So ein Scheiß.
Dafür brauchst du halt keinen Server und ist ein kleines JavaScript, genau, und so.
Genau. Genau, du siehst halt nur deine eigenen Kommentare. Das macht total Sinn.
Brontal.
Lass uns das tun, ja. Genau. Also, ja. Discuss ist scheiße. Wir wissen, dass es scheiße ist. Aber es hat irgendwie keiner Lust, was dran zu fixen. Es tut halt dafür immer noch gut genug. Ist scheiße, aber es ist immer noch gut genug, um dass es uns nicht zu doll nervt. Ich meine, es gibt auch immer wieder Leute, die irgendwie in der Spam-Liste landen und ihren Kommentar nicht wegkriegen, und das ist dann schon scheiße.
Echt?
Ja, kommt immer wieder vor, dass irgendwie einer dann sagt, ja,
wieso halt nicht über Tor seine Dinger geben?
So. Ich meine, der Nachteil, wenn du es jetzt über GitHub machst, brauchst einen GitHub-Account.
Aber du kannst dir den einfach machen, du brauchst ja nicht immer eine valide E-Mail-Adresse. Nicht, dass ich schon ausprobiert hätte, oder so, irgendwas zu machen oder so.
In Deutschland darf man sowieso nicht machen, weil bestimmt Hacker-Paragraf.
Ja. Sobald du was auf GitHub lädst, bist du quasi ein Hacker, weil nur Hacker laden, wir schreiben Source-Code.
Furchtbar, diese Hacker.
Open-Source-Code sogar noch.
Ja. Da wollte ich euch nur noch mal die Option, also
muss halt jetzt noch einer von
Discuss, weil es
war, ging
ist
halt
Pain, aber es ist irgendwie noch immer noch gut genug.
Lieb halt, das war's.
GitHub-Kommentare ist irgendwie eine coole Sache. Ja, weiß ich nicht, wenn da jetzt ein bisschen, wenn es ein paar mehr Leute mal unter Entwicklung reinfließt, könnten wir uns das auch noch mal angucken.
Ja, wird sobald
ISO halt, ne?
Ja,
ISO.
ISO.
Gibt es auch, ist Open Source, könnt ihr auf euren eigenen Server machen, wenn ihr Discuss scheiße findet und das einfach selber installieren wollte, ist irgendwie Python-Kram. Könnt ihr das auf euren...
Ist besser als Node.js, weil das kann man wenigstens
fixen. Oder besser als Ruby.
Ja, Ruby kann man jetzt vielleicht auch noch mal zu fixen.
Ja. Könnt ihr selber installieren und habt halt echt sowas... Also es sieht halt aus wie Discuss, funktioniert so ähnlich, bloß ist halt euer alter Scheiß. Wollte ich nur nochmal.
Ja, man ist quasi selber schuld, wenn es nicht mehr funktioniert, was ja auch okay.
Genau. Also eigentlich wäre das schon was für uns, aber irgendwie hat irgendwie keine Box zu machen. So. Gut. Ich muss mir jetzt mal auch was zu trinken holen hier. Noch schnell.
Okay, mach das. Ja, dann geh schnell.
Aber
nicht zuerst über OmniOS reden oder so, weil das ist, glaube ich, von dir, da kann ich nichts zu sagen.
Achso.
Was ist ein OmniOS?
Das haltet noch zu dem zur Geschichte. Also ZFS kommt ja von Solaris und es gab eine Zeit lang ein Open Solaris, nachdem Sun ja von Oracle gekauft wurde, hat Oracle irgendwann Open Solaris einfach eingestellt. Dann gab es halt mehrere Projekte, die daraus gefolgt sind, die halt einen Open Solaris weiterbauen wollten als Open Source Projekt.
Ja.
Und einer dieser Projekte ist OmniOS, und da war auch eine Firma, die die Entwicklung ein bisschen gesponsert hat, die zieht sich jetzt aber zurück und damit geht so halt einer der letzten...
Eigentlich wäre es Tode der Woche gewesen.
Ja, genau, aber ist mir jetzt halt gerade erst bei der ZFS-Diskussion nochmal eingefallen.
Okay, alles klar. Okay.
Ja, wäre ein Kandidat für den Toten der Woche gewesen, aber habe ich leider zu spät geblickt. Also es ist einer der letzten Open Solaris Nachfolgeprojekte, die muss man jetzt mal sehen. Also sie sagen halt, sie übergeben das jetzt der Community und entweder tut sich da noch was oder ist halt tot.
Okay.
Und ich würde eher sagen, ist halt tot. Also ich meine, ich finde es schade irgendwie. Es wäre eigentlich schon cool, wenn es immer noch ein freies Solaris gäbe, aber auf der
anderen Seite. Niemand interessiert
es. Scheint also, es mit Linux und BSD.
Also du kannst auch wohl BSD nehmen. Also wenn ich was nicht Linux nehmen wollte, ja, dann würde ich auf jeden Fall ein BSD nehmen. Dann würde ich mich doch nicht für fucking Solaris entscheiden. Ohne Witz.
Nee, dann würde ich ein HaikuOS nehmen.
Haikus. Komm, geh, hol dir was zu trinken. Also, wir reden hier weiter über richtige Sachen.
Das wollte ich.
Über Männerthemen wie BSD.
BSD, also, Bärte, was?
BSD, Bärte und was anderes mit
Bullen.
Bulldozer.
Boxershorts.
Und Bulldozer. Oh, das ist so ein guter Sendungstitel.
Ja, genau. Mama, ich kann noch nicht mal Bulldozer schreiben.
Also ich glaube, wenn man Solaris benutzen möchte, dann gibt's immer noch dieses Illumos, was das freie Solaris ist, das man so haben will.
Ja.
Und weil von diesem OmniOS habe ich jetzt noch nie was gehört.
Ja, auch nicht.
Und ich glaube, ja, entweder kauft man sich das, ich glaube, das Solaris wird ja auch immer noch weiterentwickelt von Oracle irgendwie, dann benutzt man halt entweder das.
Ja.
Oder man benutzt halt dieses Illumos, weil was ich gehört habe, diese Zones und so, die sie in Solaris haben, sind wohl schon ziemlich mächtig, ja.
Ja.
Und gerade so, wenn man halt irgendwelche Legacy-Installationen hat, die auf Solaris liefen und irgendwelche Binaries hat, die nur auf Solaris liefen, dann will man das vielleicht hernehmen.
Ja, ich denke auch, also wenn du da quasi aus irgendwelchen Legacy-Gründen darauf angewiesen bist, hast du ja, ist halt so, ja, dann kann man nicht so viel dagegen machen und dann ist Lumos, denke ich, das Beste, was du da machen kannst oder halt das offizielle Solaris.
Genau, und auch wenn man irgendwie halt wichtige Infrastruktur betreibt, die, wo man halt vielleicht nicht alle Server auf irgendwie Debian oder so oder auf einem Linux beziehungsweise auf Linux haben will, weil wenn halt irgendein Kernel-Exploit oder so da ist und alle deine Kisten weggepumpt werden, dann ist dein Service halt weg.
Ja, das ist halt schon doof dann, ja.
Aber das macht halt auch nur Sinn, wenn man diesen Use Case auch wirklich hat.
Ja, auf jeden Fall.
Was auch immer.
Ansonsten was auch immer.
StarCraft!
StarCraft! Original, das erste, weiß ich gerade gar nicht mehr, wie es hieß. Auf jeden Fall haben sie wohl...
StarCraft
heißt ja.
Und dann gab es StarCraft Brood War.
Genau.
Brood War zusammen, also mit dem Expansion-Ding.
Brood War, genau.
Genau, War. Und das gibt's jetzt für free. For free. Für Windows und macOS. Leider kein Linux, kein BSD.
Ich verstehe es nicht. Aber ich meine, die originalen StarCrafts liefen ja auch schon unter Linux, also von daher.
In Wine oder was?
Ah, das weiß ich.
Ich weiß es gar nicht mehr.
Also ich, ja.
Ich weiß nur, dass ich es zum Laufen gekriegt habe damals.
In der virtuellen Maschine.
Aber
unter Windows.
Wie weiß ich nicht mehr.
Indem du ein Windows installiert hast, vielleicht?
Ich weiß nicht, aber bei UT war es auf jeden Fall, also UT99 war es auf jeden Fall.
Ja, UT99 ist aber auch so, weil das, das hat halt,
also, genau, das lief unter Linux.
Das war eins der wenigen Spiele, die quasi nativ mit OpenGL kamen. Und OpenGL ging eigentlich immer relativ gut unter beiden Betriebssystemen, außer die haben halt irgendwas verkackt.
Beiden,
also ja. Es
Windows
gibt
und Linux.
Beiden, ja,
gibt
ja.
Es nicht.
Ja, macOS ist natürlich wie Windows. das zählt für mich da auch rein, ja, quasi. Die beiden großen.
Ja.
Und Android oder so. Aber kam es halt dann auch nicht.
BSD, ach, egal. Kein Mensch.
Ist ja auch egal. Jedenfalls, erzählt.
Jedenfalls haben sie wohl ein bisschen Dinge gepatcht, unter anderem, dass es halt irgendwie ein bisschen kompatibel zu neuen Windowses ist und so und zu neuen macOSes. Haben da so ein paar Dinge gepatcht, das irgendwie online gestellt und das kann man sich jetzt wohl einfach runterladen und spielen. Also wenn ihr ein bisschen Nostalgie haben wollt, könnt ihr wieder mal StarCraft spielen.
Ja, oder wenn ihr mal in der Kampagne weggeohnt werden wollt. Genau. Also die Kampagne war schon relativ schwer.
Also die Kampagnen habe ich damals alle durchgespielt. Ich bin jetzt beim StarCraft 2. Ich habe zwar alle Teile gekauft, aber gespielt habe ich sie noch nicht alle.
Okay.
Also da habe ich nur die erste durch und die zweite, glaube ich, fast durch. Aber muss ich auf jeden Fall auch mal wieder machen. Sie machen auf jeden Fall von StarCraft 2, also das ist jetzt die alte Version, einfach zwar mit ein paar Patches, aber ansonsten ist es halt die alte Pixelgrafik.
Pixelgrafik?
Sieht halt auf so einem 4K oder HD-Screen
scheiße aus.
Scheiße aus. Es wird das alte StarCraft auch nochmal remastered geben in einiger Zeit. Das heißt dann mit 4K und Schnullipulli. Dann natürlich für gegen Geld. Ich weiß aber nicht, ob sie schon gesagt haben, was es kosten wird. Aber also entweder zockt er es jetzt schon mal an oder wartet halt noch, wenn er sagt, nee, aus so Pixel-Geraffel habe ich keine Lust. Ich will lieber hinterher nochmal irgendwie 20 Euro geben und das dann schön haben. Ich schätze, mehr als 20, 30 Euro nehmen die hoffentlich nicht dafür. Naja, vielleicht nehmen sie 39, aber das wäre dann echt so Schmerzgrenze, würde ich sagen. Also wenn sie noch mehr dafür haben wollen, dann sollen sie sich sonst nicht stecken.
Ja, das stimmt. Also keine Ahnung, nur dafür, dass sie da neue Nicht-Pixel-Grafik auf ihre Dings machen.
Ich meine, du musst den alten Scheiß natürlich anfassen, das ist schon krass. Und an manchen Stellen musst du, ich meine, da hat man halt nur irgendwie einen schwarzen Pixelhaufen gemacht und jetzt musst du halt da irgendwie an die Stelle irgendwas
Intelligentes setzen. Aber trotzdem ist es halt kein Vollpreisspiel, wo alles neu gemacht wird, sondern die ganze Logik und quasi die KI und sowas ist ja alles noch da.
Ja.
Ist ja nicht so, dass das jetzt verschwindet alles. Ja. Und deswegen, ja gut, du musst halt Grafiken anpassen, aber ja.
Ja.
Also ich hätte es gesagt, das kommt vielleicht so für einen Zehner oder so.
Aber willkommen in der Vergangenheit. Nee. Da vielleicht so.
Nee, also für einen Zehner kommt es garantiert nicht.
Nee.
Also ich würde sagen 29 oder 39, aber mehr sollen sie bitte nicht verlangen, weil sonst können sie sich echt sonst wohin.
Ja. Aber ich meine, wenn sie wirklich nur ein grafisches Update machen, kauft das dann noch jemand, wenn man es halt also in pixelig spielen kann? Ist ja dann, also, weiß ich nicht. Viel mehr als ein Zehner würde ich dafür, glaube ich, nicht ausgeben.
Tja.
Aber.
Du.
Ja.
Du halt nicht. Andere Leute schon. Also ich würde es mir wahrscheinlich einfach kaufen, um es einfach zu haben. Weil das
Weil's cool ist.
Alte StarCraft war eins meiner aller Lieblingsspiele so? Spiele in zu der Zeit.
Ja, kann man sich in den Schrank stellen, ist schon schick.
Ja, ich meine, ich habe mir die neuen StarCrafts auch einfach in den Schrank gestellt. Ich habe mir jedes Mal diese Collector's Edition gekauft. Die stehen halt einfach nur im Schrank, weil es gut aussieht. Und man sagt, guck da oben.
Guck hier, ich bin Nerd.
Genau. Ich meine, ich habe mir diese komischen Artbooks und CDs und was es da auch immer noch alles dabei gab, eigentlich nicht so richtig angeguckt. Ist nett, das, oder vielleicht hat man einmal durchgeblättert, aber so irgendwie, die Boxen sehen ganz cool aus, aber es steht halt auch nur im Schrank und stoppt ein.
Okay.
Ja, aber ist cool. Also auf jeden Fall mal wieder zocken.
Ja. Ja, einfach mal zocken.
Einfach mal wieder zocken.
Einfach mal eine Runde zocken.
Genau, kommen wir zu Ubuntu nochmal zurück. Gibt gerade eine Petition, dass doch bitte statt diese komische GNOME-Shell doch KDE zu nehmen.
Aber niemand interessiert's, oder?
Erstens, okay, es interessiert irgendwie niemanden, aber ich bin voll dafür, weil KDE ist ja sowieso das Bessere.
Warum?
Weil ich auch KDE verwende.
Benutzt ihr mal KDE?
Niemand benutzt. Niemand benutzt KDE. Nee. Außer nur komische Nackenwerte.
KDE ist geil. Nee. Ich benutze schon KDE seit Version 0.9, also ja, von daher ist KDE einfach geil.
Du bist quasi gewöhnt, dass es schon ganz
schön genau. Ist. Bin dann alles
schon total abgehärtet.
Abgestumpft.
Total abgestumpft, einfach ja. Keine Ahnung, lädt halt jetzt nie mehr.
Genau,
muss man neu starten
halt
oder so.
Stellen kaputt, egal, es geht halt irgendwie. Das hat sich tatsächlich irgendjemand hingesetzt und hat gesagt, hier, so ein Unity 7 Dingsy baue ich die halt mit drei Klicks zusammen und bei GNOME musst du irgendwie zigtausend Mannjahre Arbeit reinstecken, dass das tut. Warum nimmt der nicht einfach KDE, also Plasma? Da könnte man halt die aktuelle Oberfläche von Ubuntu, also dieses Unity, wo relativ schnell nachbauen, während das bei der GNOME Shell halt mit wesentlich mehr Entwicklungen verbunden ist.
Das ist ja aber nicht wirklich ein Hindernis für Canonical, die ja irgendwie hingegangen sind und gesagt haben, oh, wir schreiben jetzt einen eigenen Display-Server, eine eigene.
Das ist ja jetzt alles zum Glück eingestellt.
Naja, doch, sie könnten ja jetzt mal anfangen mit Denken und es einfacher machen.
Nee, Denken ist überwertet, das kann ja jeder.
Zumal sie ja Qt, also das, ja, auf dem auch KDE basiert, also Qt, ja auch für ihr Ubuntu Phone und sowas genommen haben und wahrscheinlich auch teilweise für Unity, zumindest Unity 8, dann von dem her wäre ja eigentlich der Schritt dann zu einem KDE einfacher, weil sie ja scheinbar dann auch schon das Know-how gehabt haben müssen, wenn sie die jetzt nicht alle entlassen oder so, keine Ahnung. Oder halt, ja, statt zu einem also statt wieder zu GNOME zurückzugehen, das ist ein bisschen, kann man machen, klar. Vorher war es ja auch mit GNOME, aber mittlerweile ist GNOME halt auch wesentlich weiterentwickelt worden. Und jetzt funktioniert es schon ein bisschen anders als früher. Also, warum nicht auch den Schritt gehen? Ja, es gibt ja zum Beispiel auch eine leichtgewichtigere Distribution auf Qt-Basis, das ist LXQt. Also das, was früher LX.de war.
Ja.
Also da gäbe es schon Alternativen, warum man nicht dann so einen Schritt geht, auf so eine Community eventuell zugeht und sagt, hier, wir hätten da was vor. Wie dem auch sei, ich wollte jetzt nur einfach den Pick, es gibt da auf change.org eine Petition, die man unterschreiben kann, und die dann, sich halt an Mark Shuttleworth richtet.
Also, ich habe gedacht, muss dann der President of the United States antworten.
Nee, der würde eine Mauer irgendwo hinbauen und sagen, nee,
der würde dann nur zeichnen und würde sagen, ja, so viel Text liest doch eh niemand.
Der kann doch nicht lesen.
Nee, hat er ja auch letztes Mal gesagt, so, er hat gesagt, das ist so viel Text, ich weiß doch nicht.
Aber doch, die Simpsons haben da jetzt irgendwie eine neue Folge auf YouTube gestellt, die sich irgendwie mit den ersten 100 Tagen von Trump irgendwie beschäftigt. Also, könnten wir vielleicht auch mal noch verlinken. Ich habe es noch nicht gesehen, ich bin jetzt auch nicht der große Simpsons-Fan. Aber ich meine, 100 Tage Trump war jetzt irgendwie total wichtig. Also nicht, dass mich das noch interessiert, was der Typ macht.
Ist trotzdem abgefuckt.
Also bis er den Dritten Weltkrieg anfängt, dauert es vielleicht noch kurz. Und dann
also das sieht jetzt dann, aktuell.
Ja, dauert noch kurz und dann interessiert uns wirklich alle und vorher kann der dann machen, was er will.
Das oder auch gleich ganz kurz nicht mehr dann. Mal sehen, dass wie schnell der Dritte Weltkrieg dann vorbeigeht. Lasst uns einfach auf ein schnelles Ende hoffen. Sondern einfach alle Nukes sofort abschießen.
Und ja, und dann ist einfach vorbei. Also ja. Ist gut.
Du musst halt hoffen, dass die Nuke, die deine Stadt trifft, groß genug ist, dass sie dich dann auch noch im Randgebiet erwischt.
Ja, oder direkt auf den Kopf fällt. Das ja, ist auch egal.
Ja, aber keine Ahnung. Meistens fliegen ja Nukes eher mittig. Also wenn ist so. Du würdest doch eine Nuke nicht irgendwie auf fucking Ludwigsburg schießen oder so, wenn du Stuttgart treffen willst. Ist doch so. Wir müssen hier mal realistisch bleiben, ja. Vielleicht sollte man doch mehr in die Städte ziehen, damit es schneller vorbei ist. Sozusagen sind wir hier nicht zynisch oder so.
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Naja.
Hören Sie auch nächste Woche wieder zu, wenn Pineke mit der Talk über
die Zukunft, den
Dritten Weltkrieg redet und wo man sich hinstellen sollte, um schnell getroffen zu werden.
Ja, ist doch kacke, wenn du irgendwie so halb verbrannt irgendwie hinter einer Wand noch gestanden bist oder so und dann so verkrepelst mit irgendwie AIDS-Cancer.
Du meinst so einen schwarzen Schatten irgendwo bildest.
Ja, nee, ja, das willst du, weil dann ist schnell vorbei, ja.
Aber du meinst, ich soll nicht mehr von Wolgograd senden?
Aber machen wir ja. Ja, da darf natürlich nicht noch eine Atombombe, nicht auch eine. Also doch, also da ist auch nichts, oder?
Ja, ich glaube nicht.
Wolgograd ist nichts. Da brauchen wir auch keine Nukes.
Doch, bestimmt. Ja. Da brauchst du da auch welche. Ganz viele.
Was brauchst du da? Russland ist halt schon ziemlich groß.
Ja, da brauchst du viele Nukes.
Stimmt.
Das ist halt die Frage, ob man ganz Russland auslöschen will. Macht, glaube ich, keinen Sinn.
Was ist da? Bären oder so?
Genau.
Und wir haben alle Bären getötet. Mit unseren ganzen Nukes. Ja. Na gut.
Genau, in die Ukraine macht es auch keinen Sinn mehr. Der ist eh schon alles verstrahlt. Das ist
schon fertig. Jetzt brauchen wir nichts mehr.
Okay, ich sehe schon Compliance-Lampe. Wo ist diese Compliance-Lampe, wenn man sie mal braucht? Okay, sind wir durch mit dem
KDE-Zeug auf jeden Fall.
Mit dem KDE-Zeug, ja, genau. Also unterschreibt unbedingt die Petition, ist total wichtig.
Frontal wichtig und dann muss Mark Schattenwald antworten.
Dann muss er total antworten und sagen, geh mir am Arsch vorbei.
Interessiert mich ein Scheißdreck, was ihr wollt.
Genau.
Und jetzt noch ein neues Gnome-Shell. Genau,
ich vergnome die Gnome-Shell. Ich mach euch den Gnome, ihr Gnomies.
Wer sagt denn, hier steht ja, dass man irgendwie noch 1175 Leute braucht. 1775 ja. Leute bis zum 5000 Meilenstein. Was ist das für ein Meilenstein? Was passiert dann? Gibt es dann irgendwie ein Stretch Goal oder ja, so?
Genau. Kriegst ein neues Badge. Dann.
Kriegst ein Badge.
Ja.
Aber es interessiert doch immer noch niemanden.
Nee.
Oder? Ich verstehe es nicht genau.
Das ist halt change.org. Das ist halt da so. Oh. Da kann einfach jeder Petition einreichen gegen irgendwen.
Warum? Das ist mir irgendwie ein bisschen unbegreiflich.
Sehr unbegreiflich. Du willst halt die Welt nicht verändern.
Ja, doch schon, aber nicht über change.org, also ist so.
Sondern, wie dann?
Change.net oder so.
Aha, okay. Ja, dann mach das halt so.
Da, change.net ist
die Welt auf jeden Fall
Campaign ist.
Nicht verändern wollte der EuGH mal wieder.
Doch, Mann. Oh.
Er sagt nämlich, ja, also Streaming aus illegalen Quellen ist halt illegal. Ne? Das ist doof.
Das ist aber blöd jetzt.
Ist
was?
Nicht.
Das finde ich.
Illegale, ja. Dinge sind verboten?
Ja, illegale
aber
Dinge.
Nicht in,
ja, nee. Sagt halt, illegale Dinge sind doof.
Illegale Dinge sind illegal.
Dummerweise sagt das natürlich mal wieder so, dass es irgendwie in so einem Gerichtsdeutsch, dass es irgendwie kein, oder Englisch, europisch, dass es irgendwie, also
kann eine Urheberrechtsverletzung darstellen.
Ja, ja. Okay. Aber irgendein Medienanwalt hat sich das angeguckt und schreibt hier halt oder sagt, die Urteilsbegründung sei in einigen Punkten aber nicht nachvollziehbar. Also.
Das heißt, man kann es noch eins hören.
Also bis zu dem Punkt, Streaming aus illegalen Sachen ist blöd, ja, kann man es irgendwie nachvollziehen, aber was sie da sonst noch dazu getextet haben.
Was ist,
aber das ist halt, wenn so Babyboomer über Sachen entscheiden, die sie irgendwie nicht verstehen.
Was ist, wenn im Hintergrund ein Pop-up bei sich bei mir öffnet, das dann Kinox so lädt? Was kann man denn dagegen machen?
Ja, bist halt dran, bist halt gearscht.
Bist halt dran. Oh shit.
Ja.
Musst das direkt dann auf.
Ich finde es auch immer total schwierig. Woher willst du denn wissen, sind die Sachen illegal oder nicht?
Ja, keine Ahnung.
Ja.
Kann ja auch nur ein Trailer sein, den du da auf KinoXTO anguckst.
Ja, und woher weiß ich denn, dass KinoXTO irgendwie doof ist?
Woher weißt du denn, dass...
Also, ja, das sieht total professionell
legit aus, auf jeden Fall.
Ja.
Kostenlos die neuesten Filme angucken. Legit. Daumen hoch.
Wieso? Kann ich doch bei Netflix auch.
Stimmt. Aber das ist nicht kostenlos.
Ja, aber hier zahlst du, da kannst du auch Geld...
Ich glaube, die machen Geld mit Werbung, oder?
Na, du kannst aber bei KinoXTO auch Geld zahlen.
Ich glaube, die machen Geld mit Werbung. Weil ganz viele Webseiten sind kostenlos.
Du kannst bei den vielen Dingern aber auch
zum
so
Beispiel
ein Premium-Abo abschließen.
Zum Beispiel Golem.de ist ja auch kostenlos.
Ja, aber
ist
du kannst
illegal?
Aber auch ein Abo abschließen und Geld dafür bezahlen.
Bei Golem?
Ja.
Stimmt, da oben rechts. Nice.
Ja, woher willst du jetzt wissen, dass die nicht illegal sind? Und KinoXTO... Da kannst du auch ein Abo abschließen.
Was ist mit Heise? Kann man auch ein Abo abschließen?
Ja, aber da kriegst du eine Zeitung zugeschickt.
Das ist blöd. Nee, will ich aber gar nicht. Ich will ja nur die Sachen kostenlos lesen.
Ja.
Ja, das ist natürlich schwierig jetzt.
Genau. Also, woher weiß ich denn, dass die Sachen illegal sind?
Was soll ich machen, wenn aus Versehen mein Hund auf so einen Link geklickt hat? So ein Werbebanner zu KinoXTO, was soll ich da machen?
Ist nicht schlimm, kostet maximal 150 Euro plus 5 Euro pro Link, den dein Hund angeklickt hat.
Hä, das ist ja viel billiger, als wenn du ins Kino gehst.
Ja, das ist sehr billiger, als wenn
ja,
okay, du zum 10. ins
musst
Kino
so,
gehst.
Musst du rechnen, okay, dann machst du irgendwie 10 Filme zusammen geguckt, die jeweils einmal im Kino kostet bestimmt 12 Euro oder so. Ja. Lohnt sich schon. Musst halt nur hochrechnen. Wie oft ist, kannst du da so
ist,
abgemahnt werden, deswegen?
Ich weise wieder darauf hin, das ist keine Rechtsberatung hier. Und wir
reden
fordern euch
nur
nicht dazu auf, irgendwelche illegalen Sachen zu tun.
Denn sie sind illegal.
Ja. Und illegale Sachen sind illegal.
Sind schlecht.
Sagt der EuGH.
Sagt der EuGH.
Ja. Genau. Das war auch noch diese Woche irgendwie. Aber wie gesagt, ich finde, also bei manchen Diensten ist es echt schwer rauszufinden, sind die jetzt professionell oder nicht. Also ich meine, wenn ich da Geld einschmeißen kann, es gibt ja zigtausend Anbieter, die Geld von mir haben wollen, dass ich Filme gucken kann. Woher soll ich denn jetzt wissen, dass der eine legal ist und der andere illegal? Ich meine, die schreiben die ja nicht auf ihre Seite. Hallo, wir machen illegale Sachen. Und wir machen legale Sachen und ich lese mir garantiert nicht die AGBs durch bei jedem und nur selbst.
Ich glaube nicht, dass KinoXTO eine AGB hat.
Weiß ich nicht.
Kann man nicht mehr raufgehen, die Server sind ja schon runtergefahren.
Geht's
nicht
mal? KinoXTO?
Kannst du jetzt raufgehen, das ist illegal, jetzt wissen wir das.
KinoXTO.
Wenn die das jetzt
doch,
mit...
Geht. Geht.
Und ihr guckt mal nach den AGBs. Ja, jetzt sind wir schon da, jetzt sind wir schon illegal Kino, quasi.
Kino X.
Die bieten übrigens an, Login, dass du die kostenlosen Tor-Browser benutzen sollst.
Also man kann sich hier registrieren.
Aber weißt du, wenn der Tor-Browser kostenlos ist, ist er dann illegal?
Ja.
Weil da kann ich mir kein Abo abschließen oder so.
Ich finde es total schwierig zu sehen, ob die Sache
illegal ist. Die haben Filmtipps.
Tools, FAQ. Ist die Nutzung von Kino XTO legal? Kino XTO ist nicht illegal.
Kino XTO ist also nicht illegal. Schreiben
auf ihrer Seite, sind nicht illegal. Also,
und, naja, also würden die uns anlügen? Ich denke nicht.
Siehste.
Die Rechtslage ist je nach Land verschieden.
In der Schweiz kann man das auch legal anschauen.
Das heißt, wenn ich einen Proxy in die Schweiz habe, ist wieder okay, oder was?
Also wenn ich einen Schweizer habe und der sich das mit mir anschaut,
stimmt, ist okay. Wenn der Schweizer das in Volgograd, wenn der sich das mit mir anschaut, den Film, dann ist wieder legal.
Ja, in der Schweiz, nein, ist das irgendwo, anschauen.
Ich werde keine Filme mit dir schauen, nein!
Warum nicht? Da steht, dass es legal ist.
Dann ist legal wieder. Ich brauche das ein Schweizer, der mal zuguckt. So ein Quotenschweizer, damit es legal wird.
Ja, süße. Das ist doch super. Da gucke ich jetzt immer mit dem Felix auf Kino XTO Sachen. Weil bei dem ist es legal.
Mit dem ist es legal, nicht bei dem.
Du guckst sie auf deinem Rechner und ich stream einfach den Inhalt von deinem Rechner auf meinen Rechner.
Ist denn wieder legal?
Das ist bestimmt legal. Ja, warum sollte es illegal sein, wenn ich per VNC zugucke, was der Felix auf seinem Rechner macht?
Das weiß ich nicht.
Da siehst du.
Da musst du mal schauen, ob du dein Abo abschließen kannst bei ihm auf seinem VNC-Server.
Ja, genau. Da kannst du doch mal so einen Rechner da hinstellen in die Schweiz und einfach die VNC-Daten rumschicken.
Ich hab ja so ein Plex, ne?
Ja.
Das macht genau das.
Also ich finde ja,
siehste?
Kein Stream ist illegal.
Ich weiß halt nicht.
Kein Stream ist illegal. Rechte für die Streams. Du hast da so ein Plex, ne? Siehst du, dann kann man ja dann dein Plex anzapfen, dass das macht. Das ist doch gut. Danke für das Angebot.
Kannst du dir neue Linux-Distribution, ne? Mhm.
Genau, kannst du die Linux-Distribution anschauen in Full HD oder 4K.
Wobei ich natürlich bedenklich finde, benötige ich einen Player und sie verweisen auf DivX.
Ich auch gedacht. Ja. Oh.
Genau. Wann war das letzte Mal, dass ich das verwendet habe? Das ist auch 10 Jahre her. Gottes Willen.
Junge.
Ja. Naja, bald kommt ja der Herr Mega wieder vorbei und macht wieder das ganze Internet richtig gut.
Zum Glück.
Dann ist wieder alles okay.
Dann haben wir gewonnen.
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Dann gewonnen. Gut, das wollte ich nur noch mal auch noch hier unter die News bringen. Ja. Dann kommen wir in die Kategorie Laserfu.
Laserfu.
Ja. Und irgendwie ist an mir vorbeigeflogen, wie SSH seine Portnummer bekommen hat. Und steht da irgendwie auf der Seite von ssh.com. Und? Ja, das ist eine kleine witzige Geschichte. Könnt ihr euch durchlesen.
Und naja, woran liegt's?
Der hat einfach eine Mail geschrieben und gesagt, ich hätte gerne den Port 22 und hat ihn bekommen.
Ja, ich habe den Artikel gelesen und mir so gedacht, soll ich den jetzt reinnehmen? Und dann habe ich gedacht, nee, das ist einfach, ja, es ist einfach nur so, ja, okay, toll, ja, und?
Siehste?
Die Geschichte ist halt nicht besonders gut, aber, ja.
Gab's da?
Aber nicht? Doch, ich fand total witzig, er wollte ja Telnet und FTP, also Telnet Port 23, FTP Port 21, beides besser machen und da in der Mitte noch frei war und besser.
Aber ich finde, er hätte es über die beiden machen sollen, nicht in der Mitte von beiden, weil er wollte ja besser als beide sein.
Tja.
Ja, oder drunter halt. Also bei Hacker News gab es eine coolere Geschichte, die war dann irgendwie viel...
Zu SSH-Port? Oder
ja, was? Zu dem SSH-Port und zwar... Das lag daran, weil du hattest ein anderes Protokoll vorher, nicht TCP, sondern UCP oder so.
Ja, UCP.
Und dort war es so, dass du für Services hast du immer zwei Ports benötigt, einmal den Hin-Port und einmal den Rückport, also den quasi Senden- und Empfangen-Port. Und deswegen sind die auch immer quasi Port 1 war der quasi der erste Hin-Port und Port 2 dann der Rückport. Und bei Und so hast du dann quasi immer diese ungeraden Portnummern gehabt, quasi, weil du immer einen Hin- und Rückport hattest. Und deswegen war halt Port 22 in dem Fall frei, weil du Port 21 bei UCP hattest du dann halt quasi den Hin- und Rückport jeweils. Und Port 22 war dann entsprechend quasi frei, weil der nicht so wirklich belegt war, außer halt bei UCP. Und die Geschichte fand ich cooler. Ich muss die mal raussuchen. Vielleicht finde ich die.
Ja, okay.
Genau. Hacker News googeln. Kann man hier suchen oder so? Hacker News kann man nicht durchsuchen, oder?
Hacker News kann man nicht durchsuchen.
Das ist echt ein Scheißdreck. Ah, da unten. Search. Okay, alles klar. Port 22.
Ich fand's witzig zu lesen, dass der sich da total in die Hose gemacht hat, diesen einen Internet-Guru anzuschreiben und der dann einfach geschrieben hat, ja, ist okay, Port 22. Okay. Läuft.
Also eine ganz schön fucking langweilige Geschichte, ey, ohne.
Tu wieder.
Nee, ist so, warte, ich hab hier den richtigen, ich hab's
gut. Ja, dann, wenn du eine bessere Geschichte hast, dann mach die halt dahin.
Okay, warte, hier.
Und so dann ist halt, dann
hier, the more interesting program, bla, 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 bla,
bla, bla, bla, bla, bla,
bla, bla, bla.
Hören Sie auch nächste Woche
nicht
wieder
UCP, zu. Nicht UCP, sondern NCP war das.
NCP.
Sorry. Und dann uses even odd pairs auf Port Numbers. So, ich muss das hier mal
okay. Was siehst du, dann lernen wir doch jetzt noch mehr über Port Numbers. Das war super. Dann wisst ihr jetzt, warum SSH Port 22 hat und wie das früher mit den Portnummern senden und empfangen war. Wunderbar.
Wunderbar.
Kommen wir jetzt zu Cat-Content. Cat-Content. Der Felix.
Comment.
Der Make-Fu.
Genau, ich hab Cat, eine Cat-Paper-Collection. Und zwar geht es darum.
What is a Cat-Paper?
Also, es gibt ja Katzen. Ja.
Ach.
Und es gibt Leute, nein. Die es
was?
Doch. Oh. Und es gibt Wissenschaftler, die über die bestimmte Dinge quasi ihr Research quasi publishen wollen, ja? Und dann gibt es Wissenschaftler, die nehmen Katzen als Beispiele, um ihre wissenschaftlichen Errungenschaften quasi zu erklären. Und hier gibt es dann eine Webseite, die Cat Papers Webseite, die diese ganzen Paper, die Katzen für Beispiele hernehmen, zusammengesammelt hat. Und dann gibt es quasi hier das letzte ist hier Image-to-Image Translation with Conditional Adversary Networks. Das ist das, du kannst quasi deinen Computer eine Katze malen lassen von dem, was du gebaut hast. Und das ist sehr cool. Ich weiß nicht, hatten wir das im letzten Mal schon? Noch nicht, oder? Ich zeig dir, das ist sehr lustig. Du kannst quasi so ein Strichzeichnung malen.
Ah ja, und der macht irgendwas richtig
draus. Und der macht da eine Katze draus.
Ja.
Ist ein bisschen creepy.
Gesehen habe ich das im Internet auch, ja.
Gucken, habe ich das hier richtige? Interactive Demo? Ja, genau.
Also der erkennt relativ gut, was du so meinst und kann dann was Richtiges schon draus machen, ja.
Genau, hier kann man, hier Pics to Pics, genau, das war das. Ich verlinke es mal.
Piggy Pics.
Genau, der Pic Server.
Ja, dann verlink doch mal dieses Paper noch, oder diese Fu dann.
Also das ist, hier geht es quasi darum, dass der Computer mithilfe von neuronalen Netzwerken eine Katze malt zum Beispiel. Mhm. Wenn eine Katze ein Auge malst und dann quasi ein paar Ohren, dann kann er die quasi ausfüllen mit Bund und dann macht er eine Katze raus. Sehr cool. Oder der kann auch Taschen und Schuhe malen und so.
Total gut.
Sehr coole Sache auf jeden Fall.
Okay.
Jedenfalls, genau, das ist das Cat Paper, die Cat Paper Collection quasi. Wenn man
klingt auch wie die Pizza Connection, so wie mal Luigi, Mario, was weiß ich.
Was?
Keine Ahnung.
Ja.
Ah ja, okay.
Ah ja,
Dann kommen wir jetzt wieder zu ein bisschen ernsthafteren Dingen, zum Beispiel diesem Komprimierungsalgorithmus, der Brötli heißt. Und zwar
das hatten wir schon mal.
Den hatten wir schon mal, ja.
Vor 2 oder 3 Jahren.
Ja, genau. Ja. Und jetzt ist mal jemand hingegangen bei Dropbox und hat das einfach mal ausgerollt. Und so wie es aussieht, haben sie damit so irgendwas um die 20% kleinere Files. Also sie haben, so wie ich das verstanden habe, haben sie das vor allem für ihre Static-Files gemacht, also für ihre CSS-Files, für ihre JavaScript-Files und so.
Mhm.
Und
das scheint wohl ganz gut zu funktionieren. Es gibt halt aber auch so ein paar Probleme damit. Einerseits durch das, dass es eh schon ein Kleinzeit, also durch das es eh ein Kleinzeit-Caching gibt, ist das für die meisten Leute nicht so relevant.
Ja.
CDNs sind halt scheiße schnell heutzutage.
Ja.
Die meisten Leute haben halt ein schnelles Internet.
Oh.
Das heißt, selbst wenn du jetzt irgendwie die Files ein bisschen kleiner sind und auch die CPU wohl ein bisschen weniger belastet wird und so alles in allem ist der Gewinn wohl nicht so riesig. Und dann kommt auch noch dazu, dass es wohl Browser gibt, die das noch nicht unterstützen. Safari yeah, beispielsweise.
We are talking about you.
Was, Safari?
Ja, scheiße.
Genau, Safari scheint das irgendwie noch nicht zu unterstützen, auch nicht
ja,
wirklich.
Ja, naja, es gibt ja Leute, die verwenden richtige Browser und dann gibt es Leute, die verwenden Safari.
Ja, ja, genau.
So wie das ist der quasi der neue Internet Explorer.
Ist ja. Halt auch selber schuld. Aber so alles in allem ist das halt nett, vor allem wenn man irgendwie in einem mobilen Netzwerk ist, Edge zum Beispiel oder so.
Ja.
Und das anschauen will.
Aber da würde ich ehrlich gesagt nicht auf Dropbox gehen, auf die Dropbox-Webseite. Also
vermutlich nicht, aber...
Weil, also ich muss sagen, diese fucking Dropbox-Webseite, die lädt so langsam.
Mich nervt ja bei Dropbox immer, ich meine jetzt bei diesem Blog zum nicht, aber Fleidy schickt ja immer irgendwelche Dropbox-Links rum und jedes Mal, wenn ich auf einen draufklicke, will der gleich, dass ich mich anmelde. Nee, ich will mich fucking nicht anmelden, ich will nur diese fucking Dateicodes runterladen. Mhm. Wo ist das Problem? Ja, ich meine, er gibt mir einen Link zu der Datei. Was ich machen will, ist diese Datei runterladen.
Nein, du willst dich anmelden.
Ich will mich nicht bei fucking Dropbox anmelden.
Und das kriegst du aber 2 GB kostenlos.
Das ist echt eine Frechheit. Weißt du, du klickst dann da auf Download und das erste Mal, möchten Sie? Nein, Arschlecken. Ich krieg so einen Hass auf Dropbox.
Aber Ingo, warum bist du nicht die ganze Zeit eingeloggt?
Ja, weil kein Mensch mehr Dropbox verwendet.
Das stimmt, außer der Flydie. Ich glaube, der hat sich da mal eingekauft und jetzt muss es für immer benutzen oder so.
Ich habe da auch noch 20 Trillionen Gigabytes an Speicher. Ich muss den Account endlich mal löschen, weil es braucht keiner mehr. Es ist, hat sich halt ausgedropboxt.
Das stimmt. Hat jemand jemals so richtig, außer der Flydie, jemals so?
Na doch, doch, wir haben das früher tatsächlich für Hausarbeiten, also im Studium, da das war halt irgendwie das Ding, du hast alles da reingepackt, aber heutzutage gibt's halt Nextcloud, OwnCloud, andere Dinge. Aber wir haben tatsächlich uns dann einen Shared-Ordner angelegt und halt Dokumente da zusammen drin gearbeitet. Okay. Das war schon das Ding, aber heutzutage machst du das halt, also erstens studiere ich nicht mehr und zweitens ist ja irgendwie gibt's halt andere Tools dafür. Ja. Ich brauch's nicht. Hat sich halt überholt.
Ja.
Und also, dann sind 20 Gigabyte halt auch nicht viel.
Vielleicht sollten sie dieses Brötchen-Dingens ausliefern für Dateien. Das wäre doch vielleicht eine ganz coole Sache, wenn du so eine riesige File hast, dann sollst du da einfach direkt immer dieses Brotli-Dingens bekommen. Oder?
Immer mehr Brotli.
Also ich glaube, das wäre vielleicht ganz cool, wenn du dann so riesige Dateien einfach 20% kleiner machst. Oder? Das wäre vielleicht eine ganz nette Sache.
Aber die Frage ist halt, wie viel des Contents sich überhaupt ordentlich komprimieren lässt.
Aller Content lässt sich immer noch ein bisschen komprimieren.
Ja, ein bisschen, aber die Frage ist halt, lohnt es sich auch, lohnt sich der CPU-Aufwand im Vergleich zu dem, ja, vor allem mit Netzwerken, die halt immer schneller und besser werden.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt, wo du zum Beispiel bei ZFS auch Direct Compression mit drin hast, dann kannst du es auch bei Dropbox reinmachen, oder? Ich meine.
Genau. Irgendwie so.
Irgendwie so.
Was auch irgendwie so gemacht wird, ist Sprachenraten basierend auf IP-Adressen.
Das ist echt. Ja, da krieg genau. Direkt Hass. Direkt Hass. Schon mal auf dem Kongress gewesen, auf irgendeinem. Immer bist du irgendwo anders, also entweder irgendwo in Spanien oder Russland oder keine Ahnung was. Fucking Sprachenraten.
Genau.
So eine dumme Idee.
Das ist wirklich eine dumme Idee, weil jeder Browser, da gibt's so ein Feld in HTTP, da kann man sagen, ich hätte gerne diese und diese Sprachen, ne?
Ja, except languages dann.
Ja, genau.
Scheiße.
Und da könnte man halt reinschauen. Und dann mal auch diese Sprachen ausliefern. Sagen, die IP sieht aber sehr deutsch aus. Vielleicht spricht der User ja Deutsch.
Meine sind sie, ja. Echt, das ist auch, das ist das Allerschlimmste, wenn du dann auf irgendwelche Seiten kommst, wie zum Beispiel AliExpress, ja. Eine von den schlimmsten Seiten, wenn es um dieses Sprachending geht, weil du gehst da rauf und kommst erstmal auf die deutsche Seite und alles wird mit Google Translate übersetzt, ja. Und so entsprechend da rumzusurfen macht einfach überhaupt keinen Spaß, ja. Weil alles sich nach Kotze anhört und denkst dir so, ja, okay, wenn ich dir jetzt irgendwas suche, eigentlich, ich weiß ja, wie es auf Englisch heißt, aber auf Deutsch doch nicht, ja. Und du gibst irgendwas ein in die Suche. Dann suchst du danach auf Deutsch, weil du das ja aus Versehen verkackt hast, merkst du, oh fuck, ich bin auf Deutsch. Ich muss auf die globale Seite, da gibt's oben rechts einen Button. Aber dann kommst du auf die Startseite von der globalen Seite. Das heißt, deine Suchanfrage ist natürlich weg und du kommst nicht wieder hin. Verdammt, nur weil sie so einen scheiß Quatsch gemacht haben mit Sprachenraten, ey. Also das stimmt, das ist eine von den schlimmsten Sachen, die quasi von den Webseiten gemacht werden. Und ich verstehe es nicht, weil es gibt die Möglichkeit.
Aber es gibt auch die Möglichkeit, Sprachen zu raten.
Genau. Ja, kann man schon machen.
Es ist halt, ich verstehe es wirklich auch nicht, weil es ist halt viel mehr Aufwand, irgendwie aus den IP-Address-Ranges dann selber herauszufinden, die kommt jetzt von daher und da reden sie die Sprache und so.
Ja, aber das Problem ist, das funktioniert ja noch nicht mal, ja. Zum Beispiel, wenn einer aus der Schweiz kommt, ja, welche von den drei Sprachen spricht er denn dann?
Vier.
Ja, drei.
Drei, würde ich sagen. Deutsch,
vier.
Französisch.
Ja,
romanisch.
Ja, das gäb's noch, aber Schweizerdeutsch. Ich glaube, das spricht das wird nicht so du gesprochen.
Du kennst niemanden, der das spricht.
Ich kenne niemanden, der das spricht und
ja,
das heißt also es gibt schon Leute, die das wohl noch sprechen, aber es ist eher so, ja, aber es ist eine offizielle Landessprache.
Ja, sag ich doch. Vier.
Also drei.
Also drei.
Ja, dann ist es auch nur eine, weil die paar Franzosen und Italiener kannst du auch weglassen.
Ja, von denen gibt's dann aber schon ein paar mehr.
Gibt's dann schon ein paar mehr, würde ich auch sagen.
Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, falls ihr irgend so ein Webprodukt baut, es gibt diese Möglichkeit, die ist in HTTP drin, seit immer. Die kann man auch benutzen. Wenn ich mein Device irgendwo in den Ferien aufmache, möchte ich nicht die Landessprache haben. Nein.
Nein, möchte ich nicht.
Nein, möchte ich nicht, weil nur weil ich für eine Woche dort bin, kann ich nicht plötzlich Spanisch. So funktioniert warum das halt nicht? Einfach nicht.
Warum nicht? Wieso nicht? Genau, du betrittst diesen Boden und kannst die Sprache automatisch. Das wäre doch eigentlich gut. Da kommen dann gleich so Naniten und fressen dich auf und du kannst direkt diese Sprache.
Nice.
Ja. Du musst einfach nur genug Länder besuchen und kannst alle Sprachen
du machst du machst ja direkt auch Freunde, wenn du dann hingehst. So, ja, ich bin jetzt hier auf so einer Webseite, ist jetzt halt alles Spanisch, kannst du mir helfen? Hat man sich direkt...
Genau, mein Computer spricht plötzlich Spanisch mit mir. Kannst du mir helfen?
No habla español.
Okay. Auch die Tastatur ändert sich plötzlich.
Alles ändert sich. Ja, das Layout, das Keyboard-Layout auf Dvorak. Spanisch.
Nice.
Ja, super.
Naja, auf jeden Fall geht es dann weiter unten im Artikel noch so ein bisschen drum, wie man das vielleicht auch noch als Interface noch ein bisschen besser umsetzen kann, dass man den User halt abfragt, welche Sprachen er denn spricht und welche Sprachen er denn gerne sehen würde. Ja.
Also ich finde, das sollte einfach dein Browser ganz am Anfang machen, wenn du den startest. Genau diese Frage stellen. So, welche Sprachen sprichst du und welche würdest du gerne sehen? Ja. Weil dann geht das einfach an die Webseiten weiter und dann ist es quasi immer klar.
Welches Interface willst du haben? Welche Sprache willst du angezeigt bekommen?
Oder so wie das der Chrome macht, finde ich das eigentlich auch nicht so schlecht, der ja dann, sobald man das erste Mal auf einer Seite ist, die nicht der eingestellten Sprache, glaube ich, der Systemsprache entspricht oder so.
Ja. Yeah.
Dann fragt er dich ja, willst du das übersetzt haben? Und dann kannst du sagen irgendwie so, ja, übersetz mir das. Du kannst irgendwie sagen, nein, irgendwie nein, nie für diese Seite. Oder du kannst dort dann halt eben auch angeben, nein, irgendwie übersetz mir nie Sprache X. Also übersetz mir nie Englisch. Weil ja. Englisch spreche ich halt Englisch. Genug,
ja.
Dass du mir das nie vorschlagen musst, das zu übersetzen. Und ja. Das finde ich eigentlich ganz gut gelöst, weil ich möchte jetzt nicht angeben irgendwie für alle 1000 Sprachen, ja, die spreche ich nicht, die spreche ich nicht, die spreche ich nicht. Das wäre dann irgendwie auch ein bisschen albern.
So. Ja, also ja, genau, also so kann man das auf jeden Fall machen. Genau. So, mein nächster Pick, mein nächstes Lesefu ist When Pixels Collide, The Story of r/Place.
Okay.
Und das ist ein cooler Artikel, der beschreibt quasi dieses soziale Experiment r/Place. Da haben wir ganz, ganz viel vor 3 Wochen oder so schon mal drüber geredet. War quasi der April Fool's Day auf Reddit, wo du quasi den als Benutzer die Möglichkeit hattest, einen Pixel zu setzen, alle 5 Minuten auf so einem 1000x1000 Pixel Feld. Und der Artikel beziehungsweise der Blogpost beschreibt so ein bisschen, was passiert ist, wie quasi alles angefangen hat, welche verschiedenen Phasen es gab welche Stages, also quasi von Stunde zu Stunde, wie sich die Sachen geändert haben, wie es quasi angefangen hat, wie am Anfang nur irgendwelche Pixels gesetzt wurden und danach sich dann Gruppen gebildet haben, die dann zusammen irgendwie größere Sachen gemacht haben. Das ist schon sehr, sehr cool eigentlich. Und alles mit ganz vielen animierten GIFs. Sehr, sehr cool gemacht auf jeden Fall. Und genau, kann man auf jeden Fall gut lesen. Ist auch nur ganz, ganz wenig Text. Cool gemacht, die verschiedenen Muster, die da quasi aufgetreten sind, auch The Void, quasi die, wenn quasi die Leute auf 4chan das mitbekommen haben, dass dort was kaputt zu machen gibt und es sich dann als erstes ausgebreitet hat und dagegen gekämpft wurde, ist schon echt, hört sich total episch an, aber ist eigentlich nur ein riesiges Paint-Simulator. Multi-MMO-Paint-Simulator. Ja, aber sehr cool zu lesen auch. Und mit vielen Bildern dazu, passt. Gute Sache. Okay.
Joa.
Nächstes.
Dann, wo waren wir?
Positioning Elements on the Web.
Ah.
Genau, das ist einfach so ein Blogpost, der mal irgendwie ziemlich alle Möglichkeiten durchgeht, wie man in HTML halt irgendwie Elemente positionieren kann. In alle Richtungen. Und ich finde es ein ziemlich schöner Überblick, falls man wieder mal irgendwie irgendwas mittig irgendwie auf...
Jedes Mal. Mittig ist es quasi das Schwierigste überhaupt.
Genau, und hier sind mal wirklich alle, ich glaube ziemlich alle Möglichkeiten, die du halt so hast mit Flexbox und all diesem Kram.
Alles neue, quasi ganz neuen Sachen.
Genau, und auch diese neuen Funktionen und so, die man vielleicht gar nicht mehr im Kopf hat. Also wenn man irgendwelche Dinge mal positionieren muss, kann man hier vielleicht mal kurz nachschauen, um sich inspirieren zu lassen, wie man das jetzt am besten wohl in modernen Browsern oder so umsetzen könnte.
Sehr cool.
Okay. Gut.
Dann kommen wir ja schon zu Mimimi der Woche.
Oh, ja, so du bist der Einzige, der rumheult hier wieder. Ja,
dann erzähl doch mal. Erzähl doch mal deine Mimimis.
Fangen wir an mit der Nextcloud. Ich habe mir dann letzte Woche oder vorletzte Woche auch mal gedacht, ja, setze ich mir so eine Nextcloud auf. Ging soweit auch mehr oder weniger gut.
Da kam übrigens diese Woche auch eine neue Version raus. Sowohl von Nextcloud als auch von der OwnCloud.
Ja, müsste ich dann vielleicht noch
updaten.
Vielleicht updaten. Naja, aktuell ist sie nur intern. Also, die ist noch nicht online irgendwie oder so. Aber, ja, muss ich dann trotzdem vielleicht mal noch updaten. Auf jeden Fall dachte ich mir dann halt so, ja, ich habe jetzt ja hier meine Ordner und so. Und da habe ich jetzt irgendwie meine bestehenden Files eigentlich reingesymlinkt. Geht nicht. Sehe ich nicht. Dann gibt's ja dieses, wie heißt denn das? Weiß ich nicht so genau. Da gibt's halt irgendwo von Nextcloud, gibt's halt so ein PHP-File, was man dann sagen kann, ey, indexier mir mal alle Files. Mhm. Lässt man laufen.
OCC, irgendwas.
Ja, genau. OCC Filescanner oder so.
Ja. Okay.
Oder File Doppelpunkt Scan oder so.
Genau.
Ja, ja, auf jeden Fall würde das dann halt da in den Ordner rein, würde alles Files sich anschauen, irgendwie die in die Datenbank klatschen und dann sollten die da sein. Hat natürlich nicht funktioniert.
Natürlich nicht.
Natürlich nicht, weil habe ich auch nicht erwartet. dann schaut man sich halt so ein bisschen um, sieht so, ja, ich habe Symlinks gemacht. Da gibt's ein GitHub-Issue dazu und ist, den Kommentar, den ich hier dann direkt verlinkt habe, ist der, wo steht, welches File man ändern muss, um Symlinks wieder zu erlauben.
Okay.
Ich verstehe ja irgendwie, dass man nicht will, dass ein User Symlinks anlegen kann. Das verstehe ich, weil wenn halt irgendwie das eben zugänglich ist für andere Leute, da jemand einen Symlink anlegt, da kann man halt viel Blödsinn mitmachen und irgendwie potenziell auf Files kommen, die man nicht sehen sollte. Das heißt, das braucht ziemlich viel Code, um das dann irgendwie sicher zu bauen.
Aber ja, es liegt halt ein bisschen an der Architektur von Nextcloud. Ja, es gibt halt, es sind halt alles irgendwie nur Dateien, die halt irgendwie irgendwo abgelegt werden. Ja, aber das ist ja, ist schwierig.
Ja, und es ist halt wirklich schwierig. Was ich aber halt nicht ganz verstehe, wenn ich halt bestehende Symlinks, warum die nicht aufgelöst werden. Warum ich nicht als Administrator halt irgendwie auf die Box kann, da im Filesystem einen Symlink machen kann und der den halt einfach anschaut.
Bind Mountain.
Ja, das wäre jetzt auch meine Lösung gewesen.
Das war eine Scheißlösung, trotzdem.
Ja, aber das geht auf jeden Fall.
Das wird auf jeden Fall funktionieren, ja.
Ja, das wäre dann meine nächste Lösung gewesen, wenn es nicht in Nextcloud selber möglich gewesen wäre. Aber eben, es gibt halt dieses eine File, wo man dann halt ein Parameter ändert. Und,
ja, aber ist auch komisch, dass es nicht in der Config irgendwie machbar ist, oder?
Das sollte ja, genau. Oder dass man halt zumindest das irgendwie standardmäßig ausmacht und dann sagt, ja, aber wenn das jemand braucht oder will oder jemand halt hat, dann hier der Haken. Besonders nachdem das früher halt wohl sogar übers Interface möglich war, Symlinks anzulegen.
Mhm. Und so, na gut, haben wahrscheinlich Leute Schabernack mitgetrieben und dann...
Ja, klar. Das ist halt schon das Problem. Aber dann kann man ja zumindest so nett sein und sagen, ja, aber alle Symlinks, die halt existieren, die ignorieren wir nicht, sondern denen gehen wir halt nach. Aber ja.
Ah, gut.
Also ich verstehe es halt schon, dass es ein Problem ist, aber hat mich halt trotzdem geärgert, weil...
Ja, ja.
Ist halt schon doof. Und das Zweite, was ich versucht habe, war, oder ein bisschen nachgeschaut habe, wie man das machen könnte, ich habe diese YubiKeys, diese Second Factor Authentication Tokens, und die unterstützen ja das Universal Second Factor Protokoll oder so?
Ja.
UF2? UF2F?
Ja, ja.
Irgend sowas?
Ja, U2F, glaube ich, heißt es, ja. Universal
Second
Factor.
Ja, genau. Und eigentlich will, zumindest dachte ich mir so, ja, eigentlich will ich das ja auch vielleicht in meinem SSHD drin, oder?
Auf jeden Fall, ist geil.
Ja.
Aber du musst es in PAM irgendwie reinkribbeln dann.
Genau, das Problem ist, das Modul gibt es irgendwie nur als LGPL oder so.
Ah, ja.
Und dieses OpenSSH ist ja irgend so ein BSD-Projekt und so. Das heißt, solange dieses irgendwie LGPL irgendwas Krepel ist, wird das halt irgendwie nicht so richtig integriert. Und das heißt,
dann musst du es immer selber reinfrickeln dann.
Genau, du musst dir das über PAM reinfrickeln und das will man ja dann irgendwie auch nicht. Das heißt, irgendwie hoffe ich jetzt halt darauf, dass sich irgendjemand hinsetzt, und das vielleicht mal neu implementiert in C oder so und das dann unter irgendwie MIT-Lizenz stellt oder so irgendwas. Ich glaube zwar nicht, dass das passieren wird, aber...
Man kann ja immer noch hoffen.
Genau. Und dann gibt's hier, was ich verlinkt habe, so ein... es gibt wohl ein Patch, was das macht. Das heißt, man könnte sich im Zweifelsfall das halt auch selber reinpatchen, aber das ist dann auch wieder so... Ja, mit jedem Update sich das dann irgendwie wieder nachpatchen und den Patch nachpflegen und so. Es ist halt scheiße viel Arbeit, glaube ich.
Ja, also es gibt aktuell einen offenen Pull-Request bei Nix Packages, der Universal Second Factor integrieren würde. Und das Coole wäre halt, man setzt es dann nur noch in seiner eigenen Config und es funktioniert dann für immer. Ja? Und es wird dann quasi vom Upstream maintained, auch die Konfiguration, dass es quasi für immer auch weiter funktioniert. Und ich hoffe einfach mal darauf, dass der Pull-Request irgendwann fertig ist, weil ich glaube, der ist gerade noch so ein, das hat halt jemand gebaut und so richtig, also ich weiß nicht genau, was der aktuelle Stand ist. Ich glaube, eine Menge Bike-Shedding und am Ende hat er gesagt, dass er jetzt please review ist quasi der letzte Kommentar. Aber es wäre halt cool, wenn es dann in Nix beziehungsweise Nix Packages mit drin landet, dann könnte man es nämlich einfach enable und dann sagt man so, okay, ich hätte jetzt gerne für diesen Server auch noch PAM Universal Second Factor einfach aktiviert und dann alles andere, diese ganze komische Quatsch in irgendwie irgendwelchen PAM-Files rumfuschen und danach crasht dein System, ist dann halt einfach nicht mehr. Und das, denke ich, kann cool sein. Und ich wollte das auch haben, also beziehungsweise ich will das immer noch haben. So einen zweiten Faktor, wenn ich mal mich nicht per SSH mit meinem Computer per SSH-Key auf einen Remote einloggen kann, dass ich dann trotzdem noch ein Fallback habe, ja, der nicht nur ein statisches Passwort ist. Ja. Weil das fühlt sich immer dreckig an.
Ja, das fühlt
so,
man nicht.
Oh Gott, jetzt muss ich irgendwie dieses geheime Masterpasswort eingeben und es könnte alles passieren. Das fühlt sich einfach nicht gut an. Und dann so ein U2F haben oder, keine Ahnung, auch diese Google Authenticator oder sowas, dann quasi als zweiten Faktor dazu zu haben, zu dem Passwort dann dazu, als Fallback zu deinem Key, würde ich cool finden. Mhm.
Genau.
Und ja, genau.
Was mir dabei gerade noch einfällt, in der Nextcloud lässt sich das irgendwie über 3 Klicks aktivieren und funktioniert wunderbar.
Nice. Coole Sache.
Es ist nicht alles schlecht.
Es ist nicht immer alles schlecht, was PHP heißt. Oh, weiter. So.
Jetzt kommen wir schon zu den Picks.
Wie schon? Wir sind irgendwie
2 Stunden.
2 Stunden, ey. Genau, mein erster Pick ist, dass ISS...
Ach so.
Hat nicht ISIS, ISS, HD Earth Viewing Experiment.
Das hatten wir doch schon.
Genau, das hatten wir schon, aber das hatten wir in der Pre-Show. Und jetzt habe ich es hier quasi mal nach vorne geholt, beziehungsweise ich habe es dann hier einfach verlinkt, wenn wir es schon davor hatten. Genau, und das ist ein 4K-Stream von der ISS auf unsere Welt. Und dann kann man mal sehen, wie schnell die ISS quasi über unsere Erde rüberfliegt.
Super Sache.
Eine sehr coole Sache. Und in 4K, wenn man quasi so einen großen Fernseher hat oder so einen Supercomputer, der so ein super pornomäßiges Display hat, dann kann man das quasi dort sich angucken in 4K, genau. Genießen. Sehr, sehr cool.
SSH Ghost
at the Shell.
Genau, das ist so irgend so ein halt Ghost in the Shell Witz. Kann man sich halt zu so einem SSH-Server connecten und bekommt dann halt es ist halt eben kein Video, sondern es ist halt irgendwie SG-Art, aber
also Quasi-Video.
Es gibt ja so ähnliche Dinge mit
Star Wars. Ja, genau,
Star Wars oder so, was man über Telnet schauen kann oder so. Genau. Ja,
genau.
Ist ganz nett Studenten gemacht.
Auch immer machen.
Genau.
Ach, süß. So. Ja, okay. Niedlich.
Ich habe das Video verlinkt, wenn man dem Ding nicht traut, muss man sich da nicht connecten. Also, kann sich einfach das Video anschauen.
Gibt's da irgendwelche Angriffe, die den Host zurückpowen würden?
Das nicht, aber wir hatten ja zumindest mal, wenn du dich verbindest, gibt's ja zumindest mal
dein Key
mit und wenn du da so
ein Cross-Reference
hast, dann hatten
wir auch schon mal.
Ja, genau.
Wir hatten schon
mal. Wir hatten alles schon mal.
Alles genau, kommt wieder.
Und dann konnte sagen, hey, du bist auf GitHub der so und so. Hallo, willkommen. Ich hab dich erkannt. Schon ein bisschen spooky.
Es ist halt immer ein bisschen, wenn man sich zu Systemen verbindet, die nicht unter der eigenen Kontrolle stehen, besteht halt immer so ein kleines Risiko.
Dass sie Schabernack treiben.
Ja, genau. Dass jemand Schabernack treibt.
Dass du gehackt wirst.
Na, Hacker.
Hacker.
Genau. Dann komme ich mal zu was man nicht hacken muss.
Muss man nicht hacken?
Nee, musst du nicht hacken.
Nice. Kann man das hacken?
Du kannst alles hacken, das ist ja der Vorteil.
Kann alles kaputt machen.
Das Das auch. Es geht ja aber um ein Kartenspiel und ich meine, du könntest ja selber Regeln erfinden und würdest es ja damit hacken, aber brauchen wir jetzt gar nicht. Es war ja Ostern und wir saßen dann in der Runde und jemand hatte das Spiel Game of Quotes mit. Und wir hatten ja schon öfter hier dieses Känguru am Start. Erinnert euch, Marc-Uwe Kling mit den Känguru-Chroniken, Känguru-Manifest, Känguru...
anderes, das dritte Känguru-Ding.
Genau. Und dann hatte der auch schon ein Kartenspiel und jetzt gibt's nochmal ein neues Kartenspiel und das ist Game of Quotes. Und das wird so in so Runden gespielt und dann hat man halt... auch bei diesen Känguru-Chroniken und so waren ja dann immer so falsch zugeordnete Zitate immer am Anfang eines Chapters, also eines Kapitels. Und sowas macht man hier jetzt auch. Man hat dann in einer Runde zum Beispiel, musst du dir erst ein Zitat überlegen und dann werden halt die Karten getauscht und hast halt plötzlich lauter, wer könnte das gesagt haben und du musst halt die witzigste Kombination rausfinden und dann wird halt so reihum oder dann bewerten halt alle und jeder kriegt halt witzig Stempel und wer die meisten hat am Ende hat halt gerade diese Runde
gewonnen. Okay, das ist ein bisschen so wie das, wie heißt das Kartenspiel, Cards Against Humanity.
Ja, genau. Okay, genau. Ja, nice. So ein bisschen so in dem Style, ja, genau. Dass du halt die witzigste Sache findest und dann halt oder manchmal bei einer anderen Runde hast du zuerst den Typen oder der es gesagt hat und musst halt dazu dann ein witziges Sache finden oder du musst halt erst dir irgendwas überlegen und dann dazu ein Quote finden, also ein Zitat finden. Wir haben manchmal kommt halt nicht sowas Witzigeres raus, aber manchmal sind es halt auch die echten Brüller geworden.
Schon und
das
witzig.
War eine witzige Abendrunde.
Witzig. Und
dementsprechend, genau, witzig. Kann ich das sehr empfehlen. Game of Quotes, ein neues
Spiel. Gibt's auch schon Extension Packs?
Bisher noch nicht. Es kann noch nichts.
Weil das bietet sich ja jetzt wirklich an. Ja? Einfach mehr Quotes.
Ja, also ich meine, das Spiel ist hier, also das kam vor 2-3 Monaten raus. Ja, also da sind auch wirklich...
Nummer 3 in Brettspiele, wie kann das sein? Da ist ja noch jemand Brett dabei.
Es ist... Also sehr aktuelle Sachen, auch Trump und die AfD sind da in den Zitaten behandelt. Also es ist sehr aktuell und sicher könnte man dann irgendwann Expansion Packs rausbringen. Du hast aber auch immer, wie gesagt, in den muss paar halt Runden passen, musst du dir auch selber Sachen überlegen. Also auch das ist schon drin, dass so, ich meine, da kannst du ja dann auch teilweise, weiß ich nicht, dein Papa, wenn der irgendwie witzig ist oder zu witzigen nicht Zitaten witzig. Oder hast halt so ein, ja, also... Es bietet auch Abwechslung und du musst nicht immer nur die schon vorgegebenen Sachen nehmen.
Cool.
Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Also wenn man wieder was für eine lustige Abendrunde so für 4-5 Leute sucht, der ist mit Game of Quotes sehr gut bedient. Und wie gesagt, also mich hat's echt erstaunt, wie aktuell auch so diese Zitate da waren.
Cool.
Ja.
Sehr, sehr schön. So.
Weitere lustige Dinge. Windows 10 oder so. Na, weiß ich nicht. Auf jeden Fall.
Windows 10 Updates.
Bestimmt.
Updates.
10 Stunden Updates.
Windows genau. Wird installiert. Ihr PC wird einfach neu gestartet. Hilfe.
Ich glaube, du musst auf Fullscreen machen oder so.
Nee, genau.
Ich bin weg. Das macht mir Angst.
Es gibt da halt so eine schöne Seite, die nennt sich Fake Update.
Das hatten wir schon mal, oder?
Bin mir sicher, dass wir
das hatten wir schon mal. Das hatten wir garantiert schon mal. Aber das ist
kein Problem.
Weiß ich nicht.
Der Vorteil ist, wir haben so viele Sendungen schon gemacht, wir hatten alles schon mal.
Das stimmt, wir hatten echt viele Sachen schon mal, ja.
Und ich glaube, wir hatten das tatsächlich schon
mal. Sehr gut. Naja, auf jeden Fall
wir können auf jeden Fall immer auf uns selbst referenzieren.
Ich suche das mal, wenn der Gewitter...
Genau.
Aber so. Mach mal. Das hat ja dann gar nichts damit zu tun. Ich habe das Fake gelesen. Ich habe gedacht, es war Fake News, aber es war ein Fake Windows Update. Na gut.
Ja.
Ist ja auch egal. Ich mach's jetzt dann trotzdem hier hin.
Ja, ja. Passt schon.
Läuft.
Naja, auf jeden Fall.
Erklär weiter.
Windows Fake Update. Der Ingo versucht es zu finden, aber wir sind zu schlecht indexiert.
In 143.
143 sind ja nur 12 Folgen her oder so. Nee, warte, 20.
Nee.
171, 143, nee, fast 30 Folgen.
Kann nicht sein.
Naja.
Egal.
Auf jeden Fall ist das immer praktisch zu haben. Kann man, wenn jemand seinen Rechner irgendwie unbeaufsichtigt lässt, draufgehen, den Browser in Fullscreen stellen und weglaufen. Ja.
muss man halt hoffen, dass der Windows 10 in Picks, hat. Aber ja, gibt's auch bestimmt für Windows 7, oder?
Den also es war ja, ja, in Binärgewitter Talk Nummer 143, Fake Update bei den Picks. Nice. Hatten wir schon.
Sehr schön. Gibt's für alle, gibt's für Linux, gibt's für SteamOS, gibt's für Ubuntu, gibt's für macOS, gibt's für die verschiedenen Windows. Also.
Ja, lustig.
Kann man mal machen.
FakeUpdate.net, beste Seite. Gibt's da auch für BSD, ne?
Oder? Nicht BSD so schlimm wie
BSD wie, braucht keine Updates, BSD ist fertig.
Ist schon immer fertig.
Wie Sambo.com.
Sambo.com.
Das ist die beste Webseite ever. You can all you want to at Sambo.com.
Sambo.com. extra Flash dafür nahe zu dir.
Genau.
Die Press Enter to pause Blue Screen of Death. Das ist ja sehr cool.
Für die ich
warte, ich versuch das mal hier. Und Enter. Und Enter. Ah, Blue Screen. Fuck.
Oh.
Blue Screen. Okay.
Ach, ja, dann.
Zu mehr Fake-Sachen, nämlich ein Comic über the Birth of Fake News. Ach. Und zwar, alles hat angefangen im 15. Jahrhundert so in Deutschland. Ach. Und mehr spoilere ich jetzt nicht.
Okay.
Sehr gut. Muss man sich, kann man sich lustig angucken. Ist ein lustiger Comic, wo die Fake News ursprünglich herkommen.
Mhm.
Okay, weiter.
Gut, mein nächster Pick ist Seeing Faces in Everyday Objects. Und es ist genau das, was der Titel sagt. Kann man sich mal kurz durchscrollen. Ist ganz lustig. Sind halt Gesichter in Dingen.
Ach so, das ist nicht so, warum der Mensch quasi Gesichter in Dingen sieht, sondern einfach nur, dass es Dinge sind, die Gesichter genau haben.
Ah, genau.
Okay. Das ist klar, das ist klar. Okay, sehr gut. Sehr schön. Könnte ein Tumblr sein. Ich finde, das sollte ein Tumblr sein auch.
Ist aber, glaube ich, kein.
Dann können wir zum Tumblr der Woche machen. Ach, so schön. Sehr schön. Ah, das ist ein Tumblr, oder?
Es so sieht ein bisschen aus wie ein Tumblr, aber ich glaube nicht, dass es ein Tumblr ist, aber ich möchte es jetzt auch nicht ganz ausschließen.
Sad and useless, the most depressive humor site on the internet. Scheiße.
Okay. Ja.
Ist das Site safe for work? Ist aber echt
ein bisschen lustig. Ich find's lustig.
Okay. Dem an sadanduseless@gmail.com schreiben.
Ja, schön. Macht Spaß. Kann man sich.
Kann man machen.
Kann man machen.
Ja, so, und okay, jetzt.
Es ist schon gut. Es ist schon echt gut.
Okay, jetzt mein Pick, ein Serienpick, weil ihr beide es noch nicht geguckt habt.
Stimmt.
Rick and Morty.
Ja.
Die beste Serie aktuell.
Aha.
Die was man.
Die? Worum geht's da?
Kennst du Zurück in die Zukunft?
Ja, natürlich.
Das. Okay, stell dir vor, Zurück in die Zukunft, nur in der aktuellen Zeit gezeichnet und ein bisschen verrückter und nicht nur durch die Zeit, sondern auch durch verschiedene Universen quasi. Und dann erleben sie verrückte Sachen und auch total philosophisch und so.
Okay, ist es so wie South Park oder so?
Nee.
Ist es von Leuten, die man kennt?
Mehr wie oder? Adventure Time, würde ich sagen.
Ist es irgendwie für ein Zeichnen, die man kennt? Oder ist es irgendwie
nicht. Also keine Ahnung, der hat bestimmt irgendwas vor. Ah, doch, der hat, nee.
Gut, dann. Ja, ja.
Nö.
Creators, okay. Dan Harmon oder Justin Roiland, aber das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Serie. Es kam jetzt gerade die zum 1. April, also quasi zum als April-Scherz kam die erste Folge der neuen Staffel raus, quasi ein Anti-April-Scherz, weil es halt wirklich rauskam. Und deswegen quasi
ach so, vorher war 2 Jahre lang Pause.
Ja, also die haben 2 Jahre Pause angekündigt.
Ah ja.
Und dann zum 1. April so, ja, neue Folge. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und sehr lustig zu lesen. Auch immer gut kurze Folgen, immer nur eine halbe Stunde. Das heißt, man kann das auch so nebenbei mal angucken. Und ganz viele Quotes kommen dort her und ganz viel Internet-Phänomen kommt da auch her.
Okay, gut.
Sehr, sehr lustig auf jeden Fall.
Klingt interessant. Kann man mal einen Blick drauf schmeißen.
Muss man mal einen
Apropos, Blick. Wo wir gerade beim Gucken waren.
Die Amiga Story gibt's in der ZDF Mediathek gerade, habe ich bei Heise gelesen, und ich, einer meiner ersten Computer, oder der von meinem Papa, aber den ich halt auch dann mitbenutzt habe, war auch ein Amiga, und ich gucke mir das auf jeden Fall mal an. Mhm. Ja, es sind so viele Spiele, die ich auch aus der Zeit hier damals gespielt habe, sind in dem Artikel jetzt zumindest genannt hier, Star Trek The Game zum Beispiel,
das The Game gespielt.
Und das Formula One Game und so. Ach ja, die gute alte Zeit, fühlt man sich doch wieder gleich 30 Jahre älter, sozusagen. Und auch Soccer, World of Soccer, das habe ich auch gespielt, bis zum Umfallen. Schon ein bisschen spannend. Und ja, ich finde es immer noch schade, dass Commodore da so viele Fehler gemacht hat.
Traurig.
Schon echt traurig, ja. Ich glaube, ich muss mal irgendwann wieder den Amiga vorholen und mal gucken, ob er noch läuft, den wir dann noch haben.
Ja, mach das doch also, einfach mal.
Genau, wenn er mal
ich wieder... Ich mal ein bisschen in Vergangenheit.
Ja.
Und fix den Computer hier, den wir haben.
Das, genau, mit dem Amiga einfach dann. Genau, also ihr könnt auf jeden Fall, die Amiga-Story gibt's gerade, wie der Amiga groß geworden ist und wahrscheinlich auch, wie er zu Fall gekommen ist. In, ich glaube, es war über eine Stunde, Stunde 30 oder sowas, weil der war es lang. Ich habe es noch irgendwo auf, nee. Doch, da habe ich es auf. Ja, Stunde 30, genau. Die ersten 3 Minuten habe ich schon mal geguckt. Und ja, mal den Rest nochmal irgendwann schauen.
Okay, sehr gut.
Gut, und dann sind wir durch, oder?
Ja.
Oder hat noch einer was?
Ja. Ach, reicht auch. Super.
Gut. Sehr schön. Dann waren wir kurz und knackig.
Wir sind über 2 Stunden. Das ist nicht kurz und knackig.
Doch.
Ingo,
für uns?
Nein.
Ist das kurz und knackig?
Für uns schon, aber nicht für alle anderen.
Ja, ich bin ja auch
alle, die jetzt so lange durchgehalten haben.
Ich bin ja auch nur manchmal abgedriftet. Ich bin ja nur manchmal, habe ich ja nur so.
Nur ein bisschen.
Ich hab ja gehört, ich bin der Einzige, der hier abdriftet immer. Und
ja.
Das ist so, ja.
Ist auch so. Aber ist ja auch okay, Ingo. Genau. Du darfst es ja auch, bist ja auch nur der Moderator.
Genau.
Von dieser Sendung. Ist ja okay, wenn du die Sendung quasi schön im Fluss hältst. Ja? Schön im, irgendwo anders hinhältst.
Achtung, ja. Cliff voraus.
Kein Problem, runter da. Das läuft.
Sozusagen. Genau. Ja, dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Am Gerät.
Ja, habt Spaß einfach. Aber nur Spaß haben, das reicht.
Ja.
Man muss sich an irgendwas Spaß haben, muss einfach mal Spaß haben.
Nee.
Wie nee? Doch.
Hab Spaß am Gerät.
Nein.
Doch.
Nur Spaß.
Oh, nee.
Oh.
Ja. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.